Ich habe alle immer genervt mit Herumtrommeln, ganz nervös. Und auch in der Schule war man natürlich Schlagzeug spielen und Musik immer wichtiger als alles andere, klar. Sie steht auf das deutsche Feel von Drummen. Also so richtig.
Das ist ein Begriff, den habe ich noch nie gehört. Das deutsche
Feel. Ich weiß, ist ungewöhnlich.
Vielleicht ist das einer von den vielen Faktoren neben Talent, neben Fleiß und so weiter,
100%. Die einfach sein. Na, Talent, ich glaube überhaupt nicht an Talent.
Ah, Wahnsinn.
Ich spiele eigentlich immer nur andere Instrumente, wenn ich es zum Arbeiten brauche. Also zum Schreiben, zum Komponieren und Produzieren.
Hast du Matura gemacht?
Ja, in Österreich.
Hast du eine Note?
Note?
Ja, sagst du uns eine Note?
Schlecht, ja, fürchterlich.
Note schlecht.
Ja. Ich habe immer mehr Geld mit Schreiben und Produzieren verdient als mit Schlagzeugspielen, auf jeden Fall. Also überhaupt kein Vergleich.
Ja, krass. Mal gucken, was er noch so alles verrät, der Gast. Aber erstmal hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geber Musik. Ich bin heute in Salzgitter beim allseits bekannten und beliebten Drummer-Meeting. Lauter Top-Notch-Leute auf einen Haufen, so Dirty Erchinger, Christine Eddens. Da wird doch wohl, ja, da ist einer dabei, den ich schon lange vors Mikro kriegen wollte, der aber für gewöhnlich zu weit weg wohnt. Jetzt ist er gerade auf Europatour und wir konnten uns hier in Niedersachsen zu einem gemütlichen Gespräch treffen. Bevor es um den Gast geht, bedanke ich mich ganz kurz bei euch für die zahlreichen Likes, Kommentare und vor allem für Nachrichten im letzten Monat. Die Werbung scheint auch geklappt zu haben. Keine Folge ist in so kurzer Zeit so viel gehört worden wie die letzte Ausgabe mit Noah Föbrich. Bitte macht weiter so und verbreitet die frohe Kunde unter euren Bekannten, FreundInnen und von mir aus auch FeindInnen. Der Drum Talk ist toll und alle sollten ihn hören. Erst recht diesmal, denn ich kann wohl ohne anzugeben sagen, dass ich mit diesem Gast meiner Sammlung von Weltelite-Drammern einen ganz entschieden wichtigen Namen hinzufügen kann. Ich erinnere mich an einen Zeitungsbericht über eine Klinik, die er vor über 20 Jahren gespielt hat. Zitat, nur so aus dem Gedächtnis. Ja, kennen wir schon alles. Schnelle Singles, Doubles, Paradiddles, alle Rudiments rauf und runter, Polyrhythmen, alles nichts Neues. Aber mit den Füßen genauso wie mit den Händen? Das war ungefähr das Zitat. Also man kann sicher sagen, dass es eins seiner Kernskills ist, immer ganz sorgfältig daran zu arbeiten, alles mit allen Gliedern zu können. Was man mit den Händen kann, muss man auch mit den Füßen oder zwischen Hand und Fuß können, ist ja völlig klar. Er hat schon mit einer unendlich langen Liste an KünstlerInnen wie der ersten allgemeinen Verunsicherung, Falco, Peter Gabriel, Paul Gilbert, Nick Kershaw, Gianna Nannini oder Robbie Williams gearbeitet, hat auf wirklich allen relevanten Drumfestivals der Welt gespielt, sammelt Auszeichnungen wie andere Bierdeckel und hält wahrscheinlich den Weltrekord der meisten Clinics in einem Jahr. Das stimmt wirklich. Ich freue mich über einen der schillerndsten Namen der internationalen Schlagzeugszene und einen der wahrscheinlich erfolgreichsten Musikexporte aus der Alpenrepublik, gleich nach Wolfgang Amadeus Mozart. Herzlich willkommen, Thomas Lang.
Hallo. Tolles Intro, danke.
Du, mir ist in der Vorbereitung, ich habe es gerade im Intro auch gesagt, ist mir Folgendes aufgefallen. Du bist witzigerweise, wenn ich richtig mitzähle, schon der vierte Drummer in diesem Podcast, der für Gianna Nannini gespielt hat.
Ach so.
Die scheint irgendwie auf, also ich muss, so Ralf Guske hat da gespielt, meine ich.
Ja, ja.
Marco Minnemann auch, meine ich.
Das, ja, möglich, das weiß ich gar nicht.
Bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber sonst bist du der dritte. Aber auf jeden Fall Moritz Müller spielte, glaube ich, aktuell.
Ja, genau. Und, so, und Peter Wirbal, glaube ich.
Den hatte ich noch nicht im Podcast.
Okay.
Also
okay,
mindestens verstehe. Drei, wenn nicht sogar vier. Also irgendwie scheint die ein Fable für sehr gute deutschsprachige Schlagzeuger
absolut
zu haben.
Absolut, hat sie. Und ja, also seit ich sie kenne und ich spiele ja mit ihr immer wieder seit 25 Jahren oder so, sie hat auf jeden Fall Favoriten für verschiedene Instrumente und bei Drummern und Bassisten sind es die Deutschen. Also jetzt hat sie zwar einen englischen Bassisten, den ich ihr vermittelt habe vor einigen Jahren, den Francis Hilton, aber der Hans Mahn war ja lang Bassist, mit dem habe ich lange bei ihr gespielt und sie steht auf auf das deutsche Feel von Drummern. Also so richtig.
Das ist ein Begriff, den habe ich noch nie gehört. Das deutsche
Feel. Ich weiß, ist ungewöhnlich, aber sie ist da, also ich habe sie auch schon oft gefragt, warum das ist, und sie meint, dass da eine deutsche Präzision ist und eine Es, für sie ist es wie ein Uhrwerk, so ein richtig schönes, präzises deutsches Uhrwerk. Es war, ist auch mit ein Grund, dass einer der, oder der erste Drama, den sie hatte, ein Deutscher war, als sie mit dem, wie hieß der Produzent in München, der Latin Lover und das alles produziert hat, Amerika, vergesse ich jetzt, ganz bekannter Münchner Produzent,
bin ich gerade auch raus, leider.
Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Aber der hatte deutsche Drummer im Studio und die Songs wurden zu Hits. Und sie ist auch vielleicht ein bisschen sentimental jetzt immer noch und will das halt auch immer wieder nachkreieren, was sie damals gemacht hat und sucht halt gern deutsche Drummer. Deshalb schätze ich. Also,
ja. Voll abgefahren.
Obwohl ich ja kein Deutscher bin.
Nein, nein, deutschsprachig.
Deutschsprachig.
Ich möchte sagen, ich habe deutschsprachig gesagt, ehemaligen Gast dieses Podcasts hast. Aber dazu kommen wir später. Okay. Erstmal würde ich gerne ein paar Schritte zurückgehen und so, wie es natürlich für einen guten, informierenden Podcast so üblich ist, ein klein bisschen durch deine Vita stochern, weil man findet tatsächlich ja relativ viele Informationen über dich, logischerweise, aber das, man kennt das, was da im Internet steht, stimmt nicht immer.
Ja.
Also wenn ich Quatsch erzähle, bitte gleich reingrätschen. Ja. Ich gehe davon aus, aber dass es stimmt, dass du am 5. August 1967 in Stockerau geboren bist.
In Wien.
Du bist in Wien 5. geboren.
5. August, 67 stimmt, aber in Wien geboren.
Ah, ja. Siehst du, da geht's nämlich schon los.
Ja.
Aber ich vermute, ich nehme an, du bist in Stockerau aufgewachsen.
Genau, ja.
Das ist ja, du bist in Wien geboren, also in einer österreichischen, in einer sehr großen österreichischen Stadt, während Stockerau, habe ich gesehen, ist in Niederösterreich.
Ein ganz kleines Nest.
So 17.000 Einwohner, sowas, ne?
Genau, ja.
Das heißt, du bist eigentlich die beschauliche Provinz, sage ich mal, aus der Kindheit gewöhnt. Ist das was, also ich meine, jetzt wohnst du absolut nicht mehr provinziell. Ist das was, was du manchmal ein bisschen vermisst, diese provinzielle Ruhe?
Auf jeden Fall. Und auch, obwohl ich jetzt in Los Angeles wohne, wohne ich in einem Ortsteil von Los Angeles, der auch fast ein bisschen dörflich ist. Also es ist da ganz ruhig und grün. Also ich bin nicht so jemand, der unheimlich so gerne im Moloch lebt, mitten in der Stadt. Ich lebe lieber am Stadtrand. Habe auch in London lange gelebt, auch so eher am Stadtrand. Also mir ist das schon wichtig, dass es da grün ist und ruhig vor allem. Und kein Stress und vor allem in L.A., dass da nicht so die Touristenauflauf ist und so. Also ich wohne da sehr entspannt und das ist eigentlich sehr ähnlich wie damals in Stockerau. Also es ist hat eher so Small-Town-Character.
Das hören die Stockerauer bestimmt gerne. Wir können es ja umdrehen und können sagen, Mensch, da in Los Angeles, da ist es so ähnlich wie bei euch.
Ich habe mal einen kleinen Stockerauer in L.A. genau. ausgesucht.
Genau. Voll schön eigentlich. die auch von dir mehrmals bestätigte Legende sagt, dass du mit 4 Jahren zum Schlagzeugspiel inspiriert wurdest. Wenn ich das richtig recherchiert habe, müsste es Joe English gewesen sein.
Im Fernsehen, genau.
Den du im Fernsehen gesehen
absolut,
hast.
Ja.
Genau. Man hat damals ja irgendwie wenig amerikanische Mucke gesehen.
Absolut.
Man konnte aber in so einer bestimmten Sendung, ging das
Spotlight
irgendwie?
Hieß die Sendung, Spotlight. Mit Peter Rapp. Der war der Moderator, genau.
Ja, der siehst du, der sagt mir natürlich nichts, aber das ist wahrscheinlich A, eine National- und B, eine Generationenfrage.
Ja, absolut.
Aber den hast du gesehen mit 4 Jahren und der hat dich gleich geflasht. Eine Sache, die ich nachvollziehen kann.
Ja.
Natürlich, also Schlagzeug, sehr physisches Instrument und ich selber war ja auch als kleines Kind mal total begeistert davon. Bei dir hat es aber dazu geführt, dass du tatsächlich quasi direkt angefangen hast, Schlagzeug zu spielen. Also ebenfalls der Legende nach eben mit 5 Jahren, also kurz nach diesem Erlebnis. Jetzt würde mich mal der Weg dazwischen interessieren. Das wird immer so ein bisschen, also ich finde, das kann ich zum Beispiel nirgendwo finden. Also der kleine Thomas ist begeistert von diesem Auftritt. Es gibt noch eine weitere Szene bei einem Konzert, wo du als kleiner Junge auch dann direkt neben dem Schlagzeug stehst.
Genau.
Und jetzt muss ja aber irgendwas passieren, damit Klein Thomas auch ein Schlagzeug zu Hause hat und irgendwie spielen kann.
Ja.
Wie ist das passiert? Hast du die Eltern belatscht oder haben die gesehen, sag mal, vielleicht
sollten wir da? Ich habe sofort angefangen, meine Mutter zu nerven. Und eben nach diesem zweiten Schlüsselerlebnis.
Beschreib das nochmal vielleicht.
Da hat eine Band gespielt, nachdem ich da diesen Drummer im Fernsehen gesehen habe, war das irgendwie auf meinem Radar, Schlagzeug spielen. Und dann waren wir an so einem Feuerwehrfest oder Kirtag irgendwie da in Stockerau und dann eine Band gespielt. Und ich bin, während die Band gespielt hat, als kleiner 4-Jähriger da auf die Bühne marschiert und direkt zum Schlagzeug gelaufen und habe mich vorne an der Bassdrum festgehalten bei dem Typ, als er gespielt hat. Und das war für mich so ein totaler Flash und hat mich unheimlich beeindruckt und sofort mit dem Schlagzeugvirus infiziert. Und also einfach die Lautstärke und die Power von der Bassdrum, als ich da getrommelt habe, und ich habe die Vibration gespürt und den Luftdruck auf meiner Brust und habe gesehen, wie da oben die Hände verschiedene Becken gespielt haben und Tom-Toms und der linke Fuß auf der Hi-Hat ist da rumgesprungen und so. Das war so ein Sensory Overload für mich. Und das hat mich völlig umgehauen. Und von dem Moment an habe ich meine Mutter genervt und habe gesagt, ich will das auch. Das ist laut und da passiert so viel. Das ist voll Action. Das will ich auch machen. Und hat nicht lange gedauert. Also ich weiß nicht mehr genau, aber ich schätze mal ein paar Wochen nur. Und sie hat dann gemeint, okay, offensichtlich meint er das ernst und der redet jeden Tag davon. Und ich habe mir dann aus Pfeil und Bogen, aus den Pfeilen, so, die habe ich in der Mitte auseinandergebrochen und irgendwie Drumsticks gebastelt und angefangen herumzubrettern und zu so Rock'n'Roll-Kassetten von meinem älteren Bruder zu spielen, einfach auf Betten und Matratzen und Polstern und Töpfen und Pfannen, alles, was ich so gefunden habe im Keller. Und dann hat sie, meine Mutter, mir das war im Sommer, da hat gerade Schule wieder angefangen, also ich war gerade 5 Jahre alt, hat sie mir Stunden organisiert, Schlagzeugstunden, und ist mit mir zum Lehrer gegangen, da in Stockerau, in dem kleinen Nest, und hat mich da in die Musikschule gesteckt. Also habe ich gleichzeitig Blockflöte und Schlagzeug gelernt, habe ich ein Jahr auch noch Blockflöte gespielt und dann auch Klavier gleichzeitig gemacht, weil sie wollte, dass ich auch ein richtiges Instrument, ein echtes Instrument lerne. Nicht
so
nur,
wie du sicherlich auch mal einen richtigen Job lernen sollst.
Ja, genau. Also ich habe auch gleichzeitig mit Klavier angefangen, aber dann schon mit meinem ersten Lehrer Unterricht gemacht.
Also
ich glaube, ja, genau, muss ich 5 gewesen sein, genau. Und habe dann einen tollen Lehrer gehabt in der Landesmusikschule Stockerau. Und bei dem war ich dann auch jahrelang, bis ich so, ich schätze mal 11, 12 war oder so. Und dann hat mich der vermittelt an, der war ein Klassiker, also der war nicht so Drumset-Typ, aber der hat mich dann vermittelt an andere Lehrer, die mehr auf Schlagzeug-Set spezialisiert waren. Und ja, ich habe dann mit denen weiter Unterricht gemacht und die haben mich dann wieder weitervermittelt und ans Konservatorium und dann habe ich dort studiert. Also so bin ich dann irgendwie da die Leiter raufgestolpert.
Ja, das ist tatsächlich, habe ich mich auch gefragt, als ich mir das so angeschaut habe, weil ich auch gedacht habe, naja, Schlagzeugunterricht damals hat ja mit Sicherheit nicht geheißen, hi, hier ist das Drumset, hier sind die Playbacks, lass losgrooven, sondern genau, schön klassisch, kleine Trommel.
Kleine Trommel, das war alles sehr auf Klassik ausgerichtet und auch so auf Kapellmusik und Schützenvereins. Ich war da auch im Schützenverein in Stockerau und habe da kleine Trommel gespielt und so. Also das war eher so alles Marschmusik und klassisch. Also überhaupt nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber es hat mir natürlich was gebracht. Ich habe lesen gelernt früh, das war wichtig, und habe halt Rudiments gelernt und so Technik, auch eher klassisch alles, aber ich habe zumindest irgendwie eine Ahnung bekommen von Motorik und Mechanik beim Trommeln und habe gelernt, dass Technik wichtig ist schon früh und dass Technik einfach das Spielen einfacher macht und leichter macht. Also es hat mir schon viel gebracht.
Und du hast, ich weiß jetzt nicht, ob bei diesem ersten Lehrer oder bei einem dieser ersten Lehrer, das sagst du selber an mehreren Stellen, du hast gelernt, wie man übt.
Genau, ja. Also das war wahrscheinlich das Wichtigste, was ich da irgendwie mitgenommen habe. Mein erster Lehrer hat mir, ich war ja jung, ich meine, da war ich 5, ja. Hast ja keine Ahnung, was üben eigentlich bedeutet. Also er hat mir dann wirklich beigebracht zu üben und hat mir erstmal ein paar Wochen lang nicht jetzt unbedingt irgendwelche Rudiments gezeigt, sondern hat mir nur beigebracht, wie man übt, wie man Dinge wiederholt, wie man sich konzentriert und wirklich mit Fokus arbeitet und worauf man achten muss beim Üben, wie man seine Zeit einteilt beim Üben, um produktiv zu sein, wie oft man üben soll, wie lange etc. Also und das hat mir unheimlich viel gebracht über die Jahre. Und ich habe das natürlich dann
smart. Ich finde das total schlau, muss ich wirklich sagen. Also ich kenne mich in der lehrenden Szene so ganz gut aus. Ich habe selber ganz lange Schlagzeug unterrichtet und stelle auch immer wieder fest, dass dieser Habitus, ich mache was mit den Leuten im Unterricht und dann sage ich so, bitteschön, übt das zu Hause. Genau. Dann erwarte ich von denen, dass sie nach Hause gehen und das bitte zu üben zu haben. Aber die wissen überhaupt nicht, wie es geht. Also genau. Diese Art und Weise, das erstmal so vorzubereiten und jemanden, also ich meine, man sieht ja, was am Ende draus geworden ist, aber ich finde es super smart. Also ich finde es, ja, also liebe Lehrerinnen da draußen, ey, wenn das nicht mal ein Tipp ist, oder? Nehmt das schon, ja, mal als erstes großes Learning aus diesem Podcast mit. Wenn ihr neue Schüler kriegt, dann zeigt ihnen doch mal, wie man übt.
Genau.
Mega.
Absolut, es war super wichtig. Und ich weiß nicht, ob er das bei allen seinen Schülern gemacht hat. Bei mir war es auf jeden Fall so, weil ich so jung war. Und ich glaube, ihm war das bewusst, dass effizientes Üben auch was Erlerntes ist. Und da gibt es Regeln und die muss man natürlich jemandem beibringen in dem Alter. Und wie gesagt, hat man das unheimlich viel über die Jahre gebracht. Und ich habe das dann auch über die Jahre natürlich verbessert und irgendwie meine eigenen Übungskonzepte dazugefügt und so. Aber ich habe deshalb sehr früh richtig gute Fortschritte machen können, weil ich einfach mit Zielen oder zu Zielen hingeübt habe und weil ich relativ effizient schon üben konnte in jungen Jahren. Also das hat mir echt viel Zeit gespart. Und das war, ich habe in weniger Zeit oder kürzerer Zeit einfach mehr dann schon erledigen können als andere Kollegen, vor allem einige Jahre später. Man wird ja auch beim Üben besser. Also wenn man sich da jeden Tag hinsetzt und mit Methode und mit Konzept übt, dann merkt man schon nach ein paar Jahren, dass man unheimlich zielführend und effizient üben kann und dass man unheimlich viel Zeit sparen kann.
Na, auf jeden Fall. Ich meine, Benny Greb hat ein ganzes Buch drüber geschrieben, damit andere Leute nicht falsch machen, was er falsch gemacht hat, laut eigener Aussage. Ist es was, du bist gerade auf Kliniktour, du bist also bisher einfach unglaublich bekannt als Clinician. Ist es was, was du auch in deinen Clinics oder in deinen Workshops oder in deinen Unterrichten konkret weitergibst?
Ja, nicht in Clinics unbedingt, außer es stellt jemand die Frage, aber das ist schon ein sehr umfangreiches Thema und da braucht man mehr Zeit, das zu behandeln. In meinen Camps mache ich das regelmäßig, also da nehme ich mir immer mindestens 2 Stunden Zeit, um Leuten zu erklären, worauf man achten muss beim Üben und wie man seinen eigenen Übungsplan erstellt, was die Übungsregeln sind und so weiter. Also das mache ich auf jeden Fall immer eigentlich in allen meinen Camps.
Das sind die berühmten Thomas Lang Booth Camps.
Genau.
Die dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht unter Tisch fallen lassen. Dann müssen wir nachher nochmal darauf zurückkommen. Könnte ja sein. Vielleicht findet ja irgendwie nochmal eins in Deutschland statt oder so. Wir werden sehen. Mal schauen.
Genau.
nochmal kurz zurück in deine Kindheit und Jugend. Dass das auf so fruchtbaren Boden gefallen ist, auch bei dir zu Hause. Waren deine Eltern selber auch musikalisch aktiv oder haben die einfach gesagt, gib dem Jungen eine Chance?
Die waren sehr musikalisch und leidenschaftliche Sänger, beide. Nicht professionell, überhaupt nicht, aber so als Freizeitbeschäftigung. Beide, meine Eltern haben gern gesungen, waren auch so in Gesangsvereinen und haben da bei so Operetten mitgewirkt und so in Stockerau.
Ah, so richtig klassisch, jetzt nicht so...
Ja, richtig so, ja, klassisch alles. Ja. Also beide sind unheimlich auf klassische Musik gestanden und mein Vater hat auch als Kind Geige gespielt, meine Mutter ein bisschen Klavier und so. Also die waren sehr musikalisch, haben gern gesungen, unheimlich gern Musik gehört, aber eine andere Art von Musik, also auf die ich gestanden bin, aber ja, sehr musikalisch beide. Und haben das auch total unterstützt. Meine Mutter vor allem, die hat das super unterstützt. Und ohne, kennt man ja, ohne die Art von Unterstützung wird ja nichts.
Es ist wahrscheinlich wirklich so, ne? Es ist wahrscheinlich wirklich. Also ich frage das oft und ich unterhalte mich oft mit meinen Gästen darüber und ich habe ehrlich gesagt, vielleicht ist es so Koinzidenz, dieser eine von vielen Faktoren, die man braucht, um dahin zu kommen, wo du oder auch andere sind. Aber vielleicht ist es dieser eine von den vielen Faktoren, neben Talent, neben Fleiß und so weiter,
100%, die einfach sein. Na, Talent, ich glaube überhaupt nicht an Talent.
Ah, Wahnsinn. Wen habe ich denn? Ich habe, mein letzter Gast war Noah Föbringer hier aus Deutschland. Und mit dem hatte ich auch einen Podcast, ganz lang das Thema. Und der hat genau das Gleiche gesagt.
Ja,
hat gesagt,
also
Talent wird total überbewertet.
Ja, und ich glaube auch nicht an Talent. Es ist genau, wie du sagst, wenn Leute sagen, ah, der ist so talentiert, und wenn du das wirklich dann unter die Lupe nimmst und mal schaust, was der Weg desjenigen war, dann ist es nicht Talent. Das ist so eine Kombination aus anderen Faktoren. Leidenschaft ist das Allerwichtigste. Man muss einfach eine Leidenschaft für irgendwas entwickeln und haben. Und wenn du was gerne machst, dann machst du es auch oft und viel und öfter als andere. Und wenn das dann von deinen Eltern bemerkt wird, dann unterstützen die das auch, wenn die das können, wenn die Infrastruktur besteht, wenn die finanziell das möglich ist und so weiter. Also es sind viele Faktoren, Und eines der wichtigen ist natürlich Leidenschaft und das richtige, die richtige Umgebung und die Unterstützung der Eltern, Hilfe von Leuten, Lehrern. Du brauchst die Infos, es muss irgendwo eine Musikschule sein, es muss ein Lehrer da sein. Die Eltern müssen die Infrastruktur dafür bieten können, gerade bei Schlagzeug. Da muss ein Keller geben, sonst kannst du ja irgendwo üben. Und das in Wohnungen wäre das schwierig gewesen, gerade damals auch noch in der Zeit. Also es müssen viele so Faktoren zusammenkommen. Und dann kann auch schnell was entstehen. Also wenn du die richtigen Ingredienzen da reinschmeißt in den Topf und dann mal umrührst ein paar Jahre lang, dann kommt dann schon was raus. Und dann kommt was raus schon nach wenigen Jahren, vielleicht auch schon im jungen Alter, wo dann die Leute sagen, na, das ist so talentiert. Aber das ist nicht das Talent. Das ist
es einfach, nimmt auch ein bisschen die Verantwortung. Ne? Also ich meine, da arbeitet jemand unter Zuhilfenahme der Eltern und des eigenen Fleißes und so weiter und arbeitet hart daran und dann wird es irgendwie, also ich habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber irgendwie ist es ja auch ein bisschen herabwürdigend. Das wird dann so als Talent abgetan, als was Gottgegebenes irgendwie.
Genau.
Und dabei ist es eigentlich viel Arbeit und Engagement von allen Seiten.
Absolut, absolut. Und ist auch ein bisschen unfair. Finde ich auch. Und für alle, die es interessiert, da gibt es ein super Buch, das heißt Talent is Overrated. Ist ein tolles Buch, muss man lesen, oder ein Buch, das heißt Outliers, auch von Malcolm Gladwell. Und da wird ganz, ganz genau aufgelistet anhand von sehr berühmten Beispielen, Sportler, Musiker, Bill Gates und solche Leute, wie so ihr Weg war zu dem Erfolg. Und was wirklich ausschlaggebend war. Und dass es da eigentlich kein Talent gibt. Es gibt nur die richtigen Ingredienzen, wie gesagt, und Unterstützung. Also Bill Gates hat zufällig in Palo Alto, wo er aufgewachsen ist, da gab es einen Typen, einen Lehrer auf seiner Highschool, der ein totaler Computer-Nerd war und einfach einen Computer, die Schule, den Schulbezirk da irgendwie motiviert hat, einen Computer zu kaufen. Und der stand da in der Highschool und der Typ hat auch Kindern erlaubt, da herumzumachen auf dem Computer. Ohne den Typen, ohne die Highschool, ohne die Unterstützung, hätte er nie in dem jungen Alter irgendwie die Chance gehabt, mit dem Computer rumzuspielen und sich dafür zu interessieren. Weißt? Also das ist nicht, dass der so ein Genie war schon in dem Alter, der hat einfach Zugang dazu gehabt und es wurde ihm ermöglicht und hat die Unterstützung gehabt und die Infrastruktur und die Zeit und konnte herumexperimentieren damit und war halt irgendwie dann schon mit 10 irgendwie ein totaler IT-Chef, ja.
Ja, mega Tipp. Also Talent is overrated. Leute, wenn ich dann denke, ja. Ich versuch's mal rauszufinden und ich verlinke es in den Shownotes, dann könnt ihr
einfach direkt
draufklicken.
Genau, ist ein super Buch.
Sehr guter Tipp. Ich frage nochmal für einen Freund, ich bleib noch einmal ganz kurz in diesem jungen Alter. Es soll ja angeblich so sein, dass so Musik und gerade trommelbegeisterte Kinder, wie gesagt, ich frage nur für einen Freund, ich selber habe da gar keine Erfahrung, so als Schüler beispielsweise, oft so mehrere nervige Angewohnheiten haben, wie ständig auf einem rumzutrommeln, alle anderen nur mit irgendwelchen Musikthemen zu nerven und häufig auch mehr Energie in das Trommeln als in die sonstige Schule zu stecken. Aber so ein Kind warst du nicht.
Ich war hundertprozentig genau so ein Kind. Ich habe alle immer genervt mit Herumtrommeln, ganz nervös. Und auch in der Schule war man natürlich Schlagzeug spielen und Musik immer wichtiger als alles andere, klar. Also ich war genau dieses Klischee von völlig brainwashed als Teenager und auch junges Kind. Ja, für mich war das war halt eine totale Leidenschaft. Das hat irrsinnig Spaß gemacht. Ich habe da auch schon sehr jung mit Bands gespielt und so. Und für mich war das cool. Da hast du dich natürlich erwachsen gefunden. Wir waren immer alle viel älter als ich. Und dann kriegst du natürlich auch, wenn du so ein bisschen dann Auftritte hast, auch schon tolles Feedback. Und das war halt so eine Flucht für mich und das war eine Leidenschaft und das war irgendwie so der Schlüssel zur Selbstfindung ein bisschen schon früh und das war das Üben auch total Meditation für mich, also all die Dinge, ja. Und das war natürlich das Wichtigste, wichtiger als alles andere.
Absolut nachvollziehbar. Hast du Matura gemacht?
Ja, in Österreich.
Hast du eine Note?
Note?
Ja, sagst du uns eine Note?
Schlecht, ja, fürchterlich.
Note schlecht.
Ja.
Aber komischerweise hat es irgendwie trotzdem funktioniert am Ende. Du hast ja, das hast du gerade noch so in der Beschreibung deiner Ausbildung, deiner Schlagzeugausbildung erwähnt. Also du warst an der Musikschule, wurdest von Lehrer zu Lehrer empfohlen und irgendwann, sehr, sehr jung, warst du am Konservatorium der Stadt Wien.
Ja.
Da wurdest du quasi als Jungstudent angenommen, also warst enorm jung aufgrund deines Talents. Aufgrund dessen, was du konntest, einfach zu dem Zeitpunkt schon. Und ich, wenn ich, hast du da den Abschluss auch schon vor deinem Schulabschluss gemacht? War das so oder war das ein bisschen später?
Das war es gleichzeitig. Genau. Und
also zu einem Zeitpunkt, wo andere dort erst anfangen, hast du deinen Abschluss gemacht eigentlich?
Ja, ich war schon während der Schulzeit dort. Ich habe dann einen Freund gehabt, der hieß Wolfgang Wehner, der war auch ein Drummer, der da schon studiert hat und so weiter. Der hat mich da irgendwie so ein bisschen reingementort und vorbereitet, schon sehr jung auf die Auditions quasi. Also es war schon während der Schulzeit und ich habe das schon sehr früh fertig gemacht und das war für mich eine ganz wichtige Zeit, weil musikalisch habe ich da viel mitgekriegt oder zum ersten Mal gelernt, was mir völlig am Arsch vorbeigegangen ist vorher. Also ich war ja nur auf Rock und Pop und ich habe mich gar nicht so sehr für irgendwelche Latin-Sachen oder Jazz interessiert und das war eine ganz wichtige, prägende Zeit, ja. Und habe auch tolle Lehrer gehabt und das ist auch eine gute Schule eigentlich in Wien, das Konservatorium, auch die Hochschule. Und das war eine tolle Zeit. Habe da immer noch, jetzt empfehle ich auch meinen Schülern noch die Sachen, die ich damals am Konservatorium gelernt habe, die Bücher, die wir damals durchgemacht haben und generell so das Material und den Approach. Das war schon sehr gut, vor allem wenn man sich überlegt, wie lange das schon her ist. Also da waren die Lehrer und das Material schon ziemlich aktuell.
Und dann im Jazzbereich ist es für die Zeit auch nicht so gewöhnlich, ne?
Absolut, ja. Ich meine, wir haben wirklich viel so die traditionellen Jazzbücher gemacht, so Jim Chapin und so und Jazzkoordination und Ted Reed und all die ganzen rudimental Sachen, Master Studies auch und New Breed und also das war geiles Zeug, das war in den 80ern, frühen 80ern.
Ja, genau, denn Mitte der 80er, das heißt kurz danach, müsstest du, also dann da ging es eigentlich auch direkt los mit der Profikarriere, oder? Also da hast du angefangen, als Schlagzeuger dein Geld zu verdienen.
Genau.
Also du hast Gigs, wahnsinnig viele Gigs gespielt.
Wahnsinn, ja. Ich habe da viel mit zig in Wien so mit 15 verschiedenen Bands gespielt. Also jeden Tag irgendwo in kleinen Clubs gespielt und quer durchs Land für irgendwelchen Veranstaltungen und dann auch schon Tourneen. Also gleich nach der Schule und auch während der Schule habe ich schon viel Gigs gehabt überall, so als Teenager. Kleine Jazz-Gigs und Jazz-Brunches und in Clubs gespielt in Wien. Da gab es so ein paar legendäre Clubs, da habe ich dauernd mit irgendwelchen anderen verschiedenen Bands gespielt. Und dann auch so national getourt mit verschiedenen Künstlern. Eine der ersten war Etta Scolo, hieß die. Die war eine Italienerin, die in Wien gewohnt hat und da so ein paar Hits hatte. Da auch so mit Nummer 1 in den Charts und so.
Also das war schon in dieser frühen Zeit auch?
Ja, ja.
Ach, krass.
Und die hatte da mit so einem Beatles-Hit, mit Oh Darling, weiß nicht, ob du das kennst, ein Hit mit so einer Version davon.
Ja, ihre kenne ich nicht, ich kenne die.
Ja, und dann so mit verschiedensten Austropoppern.
Austropoppern ist gut. Also nicht so lange danach, da musst du so, weiß nicht, Anfang 20 gewesen sein, da kam dann ja, apropos Austropopper, auch schon dein, ich würde sagen, bis dato größter Gig, nämlich mit einem jungen österreichischen Popsänger namens Johann oder Hans Hölzel, besser bekannt als Falco.
Genau, ja, genau.
Mit dem du dann auch sehr lange gespielt hast.
Ja, ne? Ja, bis er gestorben ist. Das war, glaube ich, 98. Ja, genau.
Also dazu vielleicht eine kurze Story aus meiner Sicht. Ich war nämlich, also ich habe immer mal so am Rande mitgelesen, dass du bei Falco gespielt hast. Das hat man so mitbekommen, aber das habe ich jetzt irgendwie immer bei all dem, was du sonst so machst, nie so wahnsinnig beachtet, ehrlich gesagt. Und ich war jetzt total von den Socken, als ich im Rahmen der Recherche mir halt viel angeschaut habe. Und dann ist es so, also das wusste ich schon, denn man kommt ja, wenn man irgendwie eine Doku über Falco sieht oder wenn man irgendwas, also wenn es irgendwie um ihn geht, dann kommt man nicht an dem legendären Auftritt vom 10. Wiener Donauinselfest 93 vorbei. Ja. Das kommt in jeder Doku wirklich vor. Teilweise wird damit ein bisschen beschrieben, wie er mit Situationen umgeht und. Also immer wieder sieht man dieses doch äußerst legendäre Konzert. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut, jetzt auf YouTube tatsächlich. Was mir natürlich überhaupt nicht klar war, dass der junge, langhaarige Schlagzeuger da im Hintergrund, der auf diesem Konzert spielt, du bist. Ja. Also du hast dieses legendäre am ich guck nochmal, 17. Juni 93 war das.
Ja.
Legendär deshalb, weil ich meine, erstmal war es ein brachiales Konzert. Es war auch ein wirklich tolles Konzert, muss ich sagen. Ich habe es mir, wie gesagt, die Tage nochmal angeschaut. Wirklich, wirklich toll. Mhm. Und es hat irgendwann, das sieht man am Anfang des Konzerts noch nicht, und das hat irgendwann angefangen, aus Kübeln zu schütten.
Ja, genau.
Es gab Gewitter, es gab mitten im Song einen Stromausfall.
Blitzeinschlag.
Blitzeinschlag. Ich glaube, am Ende ist die ganze Anlage nochmal ausgefallen.
Genau.
Und trotz all dem hat Falco, habt ihr die Band und hat auch das Publikum eisenhart weitergemacht. Es gibt auf der Konzertaufnahme, die ich kenne, gibt es die Szene, in der die Anlage ausfällt und ihr spielt den Song einfach weiter, obwohl man nichts mehr hört und bupp, irgendwann geht alles wieder an, genau. Und der Song ist halt noch da. Und es wird nicht abgebrochen, es wird weitergegangen. Falco geht sogar, den Eindruck macht zumindest teilweise noch so extra raus in den Regen mit seiner Gitarre, ja, genau. Und so, hier komm, ich lass mich hier gar nicht. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn-Szenen. Und du bist der Typ am Schlagzeug.
Genau, das war ein tolles Konzert, cool. Wien, was die Heimspiel natürlich, da kennt jeder jeden Song von Falco. Und immer wenn wir da in Österreich gespielt, gerade in Wien, was die in seiner Heimatstadt gespielt haben, da war natürlich immer super Stimmung. Und da machen auch ein paar Regentropfen nichts aus.
Ein paar Regentropfen? Auch
und ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, mitten in Titanic, als es da angefangen hat zu regnen, glaube ich.
Ja,
was
genau.
Da super zum Song, ja, auch stimmt. Gepasst hat und so. Und ja, war eine geile Show, war super. Die Band war auch total tight, immer. Das waren ja alles ganz tolle Musiker und liebe Freunde.
Voll, also wirklich, das ist und ja, ich habe dieses Konzert leider, wie gesagt, immer nur so im Rahmen von Dokus gesehen, wo es um Falco ging. Und deswegen guckte man so sehr auf Falco. Und jetzt habe ich mir das Konzert nochmal ein bisschen in Ruhe angeguckt und was da musikalisch passiert ist. Also fantastisch. Leute, YouTubet mal Falco. Donauinselfest, das wird wahrscheinlich schon reichen, da werdet ihr vermutlich genau zu dem Konzert kommen. Da seht ihr Thomas spielen und eine Menge andere tolle Musiker und eben auch Hans Hölzel, eben Falco. Fantastisches Konzert, also sehr schwer zu empfehlen. du bist dann aber doch also noch auch noch in der Zeit, in der du auch noch mit Falco gespielt hast, da kam dein erster großer Umzug. Du bist, ich glaube, ich habe hier eine falsche Notiz. Hier steht 1990. Bist du 90 nach London gezogen oder war das später?
Ich glaube 91.
Oder 91, ja. Dann ist die Notiz noch nicht so falsch. Also da bist du nach London gezogen.
Genau.
Wieso denn?
Ich war immer von englischer Musik total inspiriert. Das kam, alles, worauf ich gestanden bin, kam aus England. Also ob das jetzt Hard Rock war oder Heavy Metal oder auch später dann Drum and Bass oder Britpop oder Garage. Also alles, alle hippen Trends kamen immer aus England für mich persönlich. Also ich war nicht so, was die da von Blues unbedingt beeinflusst oder so, oder von amerikanischen, was ich, Soul oder so, sondern viel mehr von englischer Musik und wollte einfach international arbeiten und mit englischsprachigen Künstlern arbeiten. Also obwohl der Hans ja international erfolgreich war, die Tatsache, dass er trotzdem, also hauptsächlich Deutsch gesungen hat, limitiert natürlich so dein Publikum gewissermaßen auf den deutschsprachigen Bereich. Und ich wollte einfach mit Acts spielen, die weltweit touren und weltweit erfolgreich sind. Und da war London das Nächste. Ich habe auch LA irgendwie angedacht und ausprobiert kurz, aber das war mal... das war mal aber zu... Das war mal zu weit weg von allem anderen, was mich kreativ irgendwie begeistert hat. Also das war, da war ich zu früh dort, das hat mich nicht umgehauen, muss ich sagen. Es war auch zu der Zeit ziemlich dreckig und war einfach keine tolle Lebensqualität und da bin ich so drauf gestanden. Und London, obwohl wettermäßig auch nicht toll, aber das war irgendwie hip. Und da bin ich auf die Musik gestanden und das war auch Europa natürlich und nah zu den anderen Gigs, die ich ja noch hatte in Europa mit verschiedenen Leuten. Und da konnte ich auch schnell mal nach Italien fliegen und da mit Gianna arbeiten oder nach Österreich mit Leuten oder Deutschland. Also das war logistisch einfach oder einfacher als LA. Und ich habe da schnell auch Kontakte geknüpft und das hat super funktioniert.
Das ist immer so ein Punkt, da frage ich mich, wie geht das? Also ich meine, so ein, ich kann den Gedanken nachvollziehen. Ich möchte internationaler arbeiten, ich stehe auf die Musik, da ergibt es Sinn, natürlich ausgerechnet auch nach London zu ziehen. So, und jetzt ziehst du nach London und jetzt? Bist du da?
Ich habe da echt, ich habe einen Kontakt gehabt, einen Typen, Billy Leasegang heißt er, ein Gitarrist, den habe ich auf einer Meetem kennengelernt. Du kennst das, war so eine Musikmedia-Messe in Cannes damals. Und habe den auf einer Messe kennengelernt und Er hat gesagt, hey, ruf mich an. Er kannte Falco, der hat auch Deutsch gesprochen, weil seine Frau war Österreicherin oder ist Österreicherin. Und er hat Deutsch gesprochen, wir haben ein bisschen gequatscht und er hat Falco gekannt und so natürlich. Und er hat gesagt, hey, wenn du in London bist, ruf ich mal an. Und das war mein einziger Kontakt, den habe ich dann angerufen. Und er, an dem Tag, als ich da angekommen bin, habe ich den angerufen. Und er hat gesagt, hey, er spielt übermorgen in einem Pub, ob ich nicht kommen will, einsteigen und jammen. Und ich gesagt, klar, super. Und das war im Robert Peel, hieß das Pub, kann ich mich erinnern. Und ich bin dahin und bin eingestiegen mit, er hat da mit einem Typen gespielt, der hieß Bill Hurley, das ist ein bekannter Blues-Sänger. Und ich bin da eingestiegen mit der Band und wir haben da ein paar Songs gespielt und der eine Gig hat mich sofort vernetzt mit zig anderen Musikern. Der Bassist war der Tony Muschamps, dem das MI damals gehörte, das Musicians Institute in London. Der war der Chef vom MI dort. Und der hat mich da spielen gesehen auf dem Gig oder mit mir gespielt und gesagt, hey, hast du Bock da zu unterrichten am MI? Ich sag, klar, mache ich. Ich bin gerade hierher gezogen, brauche eh Kontakte und irgendwie Connects. Und mit Bill Lisegang, der Gitarrist, der mich da angerufen hat, der hat ein Studio in Islington und ich sag, hey, ist geil, wie du spielst, kannst du ins Studio kommen, ich brauche Drums für meine neue Soloplatte, klar, machen wir sofort. Dann habe ich bei ihm die Platte gemacht, im Studio gleich ein paar Tage später aufgenommen und dann habe ich über ihn, er hat sehr viel gespielt mit Jack Bruce zum Beispiel und John Wetton und Nina Hagen und so weiter.
Genau, du hast ja auch bei John Wetton, Asia und so
genau, gespielt.
Genau,
und über ne? Billy hat, bin ich da vernetzt worden. Krass. Also in der ersten Woche habe ich auf seiner Platte gespielt und da waren Gäste, unter anderem Jack Bruce drauf, da habe ich den Jack kennengelernt bei ihm im Studio, mit ihm gespielt. Und dann habe ich und dann war auf einem anderen Song hat John Wetton als Gast gesungen. So habe ich den John kennengelernt und der hat mich dann im Studio gehört und gesagt, hey, geil, hast Lust mit mir zu spielen. Und ich glaube, nach einer Woche hatte ich irgendwie 3-4 Gigs mit John Wetton und also Asia und seine ganzen Solo-Sachen und dann über Johns Band und die Musiker in seiner Band habe ich dann wieder andere Bands und Musiker kennengelernt und der John Young, der dann bei John Keyboards gespielt hat, hat auch bei der Bonnie Tyler gespielt und so bin ich zu Bonnie gekommen und so weiter. Und Wahnsinn. Dann stolpert man halt so irgendwie und über die Bonnie habe ich den Bassisten, den Ed Poole kennengelernt, der war auch total vernetzt und einer seiner besten Freunde war der Milton McDonald, der Gitarrist war von verschiedensten Pop-Acts und der hat mich dann dem Milton empfohlen und so habe ich dann angefangen mit zig anderen Bands zu spielen. Also ja, es ging sehr schnell.
Wahnsinn. Ja, ich habe ich habe eine Zahl mal irgendwo gelesen, da stand, das ist gerechnet auf kurz nach dieser Zeit, aber da stand, dass du zwischen 95 und 2005, also in ungefähr 10 Jahren, circa 250 Alben aufgenommen hast und das natürlich plus Touren, plus deine eigenen Sachen, also wirklich, 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 wirklich viel. Zu deinen eigenen Sachen müssen wir gleich noch kommen, nämlich ja. Zum Beispiel hast du ja auch irgendwann in der Zeit, also ein bisschen später, so Anfang der 2000er, damit angefangen. Das hat damit angefangen. Du warst der Erste, der mal ein deutschsprachiges Schlagzeugvideo aufgenommen hat, was es nicht gab.
Genau.
Du hast auch in der Zeit irgendwann damit angefangen, Clinics zu spielen, aus bestimmten Gründen, auch auf Basis dieser Videos und so. Aber vorher hast du sowas nicht gemacht. Vorher hast du keine Clinics gespielt und so. Klar, du hattest viel zu tun, aber hattest du nicht trotzdem, also auch in der Zeit davor, hattest du nie das Gefühl, Mensch, also irgendwie, was ich hier mache, ist schon speziell und schon einzigartig und das sollte ich vielleicht den Leuten mal zeigen?
Nee, eigentlich nicht so. Also ich habe meine erste Klinik erst, glaube ich, 2000 gemacht. Und ja, das war 2000, weil das war das Millennium Drum Festival da in Österreich. Deshalb kann ich mich erinnern. Und die Videos hatte ich in den Mitte der 90er habe ich die gemacht. Weil es gab da viele Anfragen von Leuten, die Unterricht von mir haben wollten. Und ich habe irgendwie keinen Bock gehabt zu unterrichten und war erst nicht busy und wollte mehr spielen und touren und so. Und, aber es gab viele Anfragen und ich habe gedacht, ich mache das einfach über Video.
Dann mach das ich war da dann dieses ultimatives Schlagzeug.
Ultimatives Schlagzeug.
Da gab's das hast zwei du in den 90ern Teile. Schon gemacht.
Das war in den 90ern.
Ach, da gibt's zwei, weil ich habe nämlich echt gesucht und ich habe nur eine DVD von 2004 gefunden.
Ja, nee, das kann nicht das stimmen. Das war auf VHS ursprünglich. Also das habe ich, glaube ich, 93, so auch irgendwann so Mitte, Anfang 90er, 93, 94 oder so habe ich die aufgenommen. Und da gab es zwei Teile davon und das wurde dann später wieder veröffentlicht auf DVD.
Ja.
Aber ursprünglich war das in den frühen 90ern Und das war, wie gesagt, das erste deutschsprachige Drum-Video, das es gab. Und das hat sich auch super verkauft deshalb, weil ja viele junge Drummer da nicht so unbedingt gut Englisch konnten und so damals. Also das hat sich gut verkauft.
Liebe Hörerschaft, ihr müsst bedenken, damals konnte man nicht den Computer oder das Handy aufmachen und irgendeinen Online-Dienst da irgendwas, YouTube gab's nicht.
Nee, gab's nicht. Das war alles oldschool mit VHS-Bändern noch.
Ja, also man musste zurückspulen.
Ja, genau. ja, das, und dann, also das war so meine, wie soll ich sagen, mein, das soweit ich gehen wollte, was Unterrichten betrifft. Einfach, das war mal zu zeitaufwendig, da Studenten zu haben und irgendwie Stunden auszumachen. Und ich konnte es auch nicht zeitmäßig.
Du wolltest einfach spielen.
Ich wollte einfach spielen, aber weil es eben viel Nachfrage gab, habe ich dieses Video gemacht. Und ich habe mir gedacht, damit kann ich das irgendwie abhaken und fertig. Und da kann ich halt zeigen, so was mich die meisten Leute fragen und ist okay. Und dann die erste Klinik habe ich dann 2000 gemacht beim, da gibt's, da, das damals hieß das Drum House, das war ein Shop in Wien und da gab es auch einen zweiten Shop von demselben Besitzer in Gmunden und der hatte 2000 ein Drum Festival organisiert und wollte auch einen österreichischen Drummer haben, weil der hat da Dave Wackel engagiert und Simon Phillips und ein paar so andere internationale Drummer. Er wollte aber auch einen österreichischen Drummer featuren und hat mich gefragt und ich habe überhaupt, das war meine erste, ich habe noch nie eine Klinik gemacht und was wollte eigentlich nicht und so. Und dann ist das aber ein lieber Freund, der Gerhard Jessel hieß der, und da hat er mich überredet. Und auch die Firma, die meine Videos gemacht hat, die hieß...
Hudson? War das schon Hudson? Nee, ne?
Hm? War das keine Ahnung mehr, habe ich vergessen, wurscht, aber... Die haben das rausgebracht, das war eben, wie gesagt, sehr erfolgreich und dann wurde es wieder veröffentlicht oder neue Copies gemacht mit einer anderen Firma und die haben gesagt, hey, kannst du nicht das Video promoten? Und
das kann ich mir vorstellen.
Der Jessel, der will dich ja auf dem Festival haben, da können wir dann auch mehr Videos verkaufen und so. Da. Und gleichzeitig habe ich auch so ein paar Produkte mitentwickelt, so Pedale für Sonor damals und ich habe auch mein Becken-Endorsement geändert. Zu dem Zeitpunkt, da war ich ja schon 15 Jahre bei Zildjian damals, aber habe dann zu Meinl gewechselt und Meinl haben auch gesagt, hey Thomas, kannst du nicht, mach so Clinics und Jessel will ich beim Festival haben. Alle haben mich irgendwie überredet eigentlich und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir. Und dann habe ich auch, glaube ich, Songs von meinen Soloplatten damals gespielt. Und das war ein relativ großes Festival in Österreich und da war viel Presse da. Da waren damals die ganzen deutschen Drum-Magazine dort und
die
so.
Es da noch
und
gab
die
alle.
Ja, die es noch gab, genau. Und das hat dann ziemlich, da habe ich gute Presse gekriegt dann danach und plötzlich war das irgendwie, plötzlich habe ich viele Anfragen gekriegt, einfach Drum-Festivals zu spielen und Clinics zu machen. Und ich habe, wie gesagt, wollte ich eigentlich nicht wirklich, aber. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen eine Kliniktour mal. Einfach nur 3 Wochen irgendwo hier so in Mitteleuropa. Und das ist super gelaufen eigentlich. Und das hat mich sehr überrascht. Und da haben wir megamäßig Videos verkauft und Becken und Stöcke und alles Mögliche. Und dann hat sich irgendwie so herausgestellt, dass jetzt halt doch ein Business auch ist. Dass es nicht nur so... wie gesagt, ich habe das immer so ein bisschen unterschätzt als Business, aber dann habe ich natürlich auch gemerkt, ja, da ist ja auch eine geschäftliche Komponente, die ganz interessant ist und es hat Spaß gemacht und ich konnte tun, was ich will.
Genau.
Also ich konnte Songs spielen, auf die ich Bock hatte oder und völlig ausflippen und lange Solo spielen und so. Also dann sage ich, okay, das macht ja Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen nur mal der Vollständigkeit halber sagen und das musst du auch sagen, ob ich da vollständig bin. Nach dem ultimativen Schlagzeug hast du noch die DVD, dann wahrscheinlich Creative Control rausgebracht.
Genau.
Damit habe ich dich übrigens mal kennengelernt, in einem Tourbus, weil mein Sitznachbar hatte sie auf seinem Laptop da also. Und ja, hier, guck mal, kennst du den schon? So, nee, krass. Ja. Und dann hast du später noch Creative Coordination Advanced Food Technique, das ist ein Buch und eine DVD gewesen.
Beides, ja,
Buch genau, und DVD. Buch und DVD rausgebracht. Seitdem kam erstmal nichts mehr. Oder übersehe ich
nee, das? Und auf DVD nicht nur so Online-Schulen und
genau,
Streaming.
Genau, das ist so ein bisschen der Punkt jetzt.
Ne? Da war ja irgendwie auch der DVD-Markt, der ist ja weg, den gibt es ja auch nicht mehr. Ja, ich habe da also die zwei ersten ultimative Schlagzeug, dann die Creative Control Buch und DVD und dann Creative Coronation Buch und DVD. Und das war, glaube ich, 2006. Eine war, glaube ich, 2002, Creative Control oder so.
Ja, 2002, 2003.
2003 oder so. Ja. Und dann 2006, glaube ich, war die andere.
2006.
Ja. Und dann habe ich aber, dann ging das, das hat sich auch, die haben sich super verkauft und das waren, glaube ich, die bestverkauften Instructional Produkte jahrelang.
Hast du auch Preise für gekriegt?
Ja, da habe ich viele Preise gekriegt und so, das war super. Und dann habe ich aber angefangen, so als der Markt da weggebrochen ist, der DVD-Markt, so, ich schätze mal, das muss so 12, 13 gewesen sein, dann verschwand das komplett und dann habe ich meine erste Online-Schule schon gemacht mit Artistworks in Napa in Kalifornien und dann meine eigene Schule mit Vimeo habe ich lange gehabt, Thomas Lang's Drum Universe und dann jetzt ist das alles migriert worden auf Drum Channel. Ja, also dann, da war der Markt ja weg mit DVDs.
Ja, absolut. Wobei, liebe Hörerschaft, so viel kann ich euch verraten, zumindest die Veröffentlichung von Hudson Music, das finde ich persönlich ganz schön, die DVDs, vielleicht findet ihr sie noch auf dem Gebrauchtmarkt, ansonsten werdet ihr sie nicht mehr finden. Aber die Hudson Music Sachen gibt es noch als Video on Demand bei Hudson. Also man kann das Buch zum Beispiel, Creative Coordination und Advanced Food Technique, das kann man noch kaufen und das dazugehörige Video könnt ihr als Video on Demand durchaus auch noch kaufen. Also man kann das noch gucken.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Das geht, ist da. Okay, also tatsächlich ist es nicht weg.
Ja,
so. Okay. Und ansonsten aber gibt es ja auch Kurse von dir auf Drumeo oder wir sind ja in Salzgitter, also auch bei Drumtrainer Online und
es
so.
Es gibt
also
auch viele so Live-DVDs von Drum Festivals und
genau, und so weiter. Modern also, Drummer Zeug und sowas, ne?
Ja, Modern Drummer gibt es, glaube ich, zwei und Australias, wie heißt das Festival in Melbourne, da gibt es ein paar und aus Asien gibt es einige und ja, gibt es viel Zeug. Ja.
Genau, und auch das übrigens, wie gesagt, all die Sachen, die davon auf Hudson, also es gibt da noch viele andere Anbieter, da müssen wir ja ein bisschen marktoffen sein, aber da weiß ich es zufällig, weil ich mir da auch einige Sachen angeguckt habe, die ich mir früher auf DVD gekauft habe. Ja. Mittlerweile habe ich einfach keinen DVD-Player mehr, ist das Problem.
Ja.
Und habe dann festgestellt, hey super, das geht dann noch. Hat mich sehr gefreut, tatsächlich.
Ja, was ihr in Kürze oder je nachdem, wann ihr hört, auch jetzt übrigens auch im Internet findet, sind die Sachen, die Thomas bei uns ein paar Tage nach dem Interview im Videostudio eingespielt hat. Und zwar hat er sich mal lang und breit auf einem DW Design Acryl Kit ausgelebt. Und ihr ahnt es schon, DW ist Supporter der heutigen Folge, deshalb ein paar Worte darüber. Aufmerksame HörerInnen wissen, dass die Design-Serie die günstigste der drei Kernserien von DW ist, aber eben immer noch voll DW. Das Besondere bei dem Design-Acryl-Kit ist natürlich einerseits der besondere Look. Die durchsichtigen Trommeln, die sehen schon ziemlich catchy aus, aber, und das kriegen wir immer wieder rückgemeldet, eben auch der Sound ist sehr besonders. Die nahtlosen Acrylkessel haben so eine ganz eigene Kompression, die viele enorm abfeiern. Also Eric Moore zum Beispiel ist ein Riesenfan von den Acrylkits. Luke Holland feiert die. Chad Smith ist Fan. Naja, so und so weiter. Am besten, ihr schaut euch mal die Videos auf unserem YouTube-Kanal an. Thomas spielt hier nicht nur das Basisset, sondern hat noch ein paar extra Toms drangehängt. Zum Beispiel für alle, die schon immer wissen wollten, wie die Rata-Toms klingen. Ziemlich cool. Go for it. Ich packe den Link in die Shownotes. And now for something completely different.
Sag mal, eine kurze Seitenkladde.
Ja.
Weil ich gerade gesagt habe, dass ich dich mit Creative Control kennengelernt habe. Apropos kennengelernt, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Und ich glaube wirklich, es war an dieser DVD. Ich glaube, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Da warst du. Ich weiß noch, dass ich den Eindruck hatte, und so war es eigentlich immer, du warst für mich nicht nur dieser technisch so krasse Schlagzeuger, der alles mit allen Körperteilen kann, sondern auch immer dieser wahnsinnig fit und durchtrainiert aussehende Schlagzeuger. So. Und zum Beispiel, das hast du, ich finde das so schön, das passt so schön, du hast, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit Chris Turner zusammen einen Song gemacht, Triggered. Leute, das Video macht total Spaß, das zu gucken, aber darauf will ich gerade gar nicht hinaus, sondern darauf, dass das so schön passt, weil auch Chris Turner, Wahnsinns Double Bass Technik und der Typ ist auch ripped. Also so, wer das mal gesehen hat, sieht man auch in dem Video, der ist komplett durchtrainiert und ich habe ihn mal gefragt, ob er denn Sport macht und er sagt, ja, ich kletter ganz gerne und gehe ab und zu mal schwimmen. Und du sagst von dir selber auch, ja, du bist gern mal draußen und machst ein bisschen was mit deinen Kids und so. Come on. Also mit ein bisschen rausgehen und ein bisschen klettern und ein bisschen schwimmen sieht man nicht so aus. Mal Hand aufs Herz. Wie sieht dein Trainingsplan wirklich aus?
Ich habe wirklich keinen Trainingsplan. Also ich habe so immer auf und ab. Also ich gehe manchmal regelmäßig trainieren oder mache viel sportlich ein paar Wochen lang und dann wieder ein paar Wochen lang gar nichts. Also das ist bei mir immer heiß und kalt. Also ich habe wirklich keinen konsequenten Trainingsplan oder so, überhaupt nicht. Wenn ich nicht trainieren kann oder keinen Bock habe, dann schaue ich nur, dass ich irgendwie relativ gesund esse eigentlich. Aber ich habe noch nie einen Trainingsplan gehabt. Überhaupt nicht. Ich war auch nie so auf Bodybuilding oder so sehr auf Gym. Ich war immer mehr so ein bisschen auf Fitness und an Fitness interessiert. Aber nicht militant, überhaupt nicht. Also das Einzige, was ich versuche, ist irgendwie das Gewicht relativ gut zu halten und das klappt manchmal, manchmal nicht. Das wird auch nicht einfacher irgendwie
im Alter. Das stimmt leider.
Aber ich schaue halt schon, dass ich irgendwie einfach aktiv bleibe. Und ich will auch nicht so richtig auf Bodybuilding machen oder so, das hat mich nie so interessiert, sondern mehr mean and lean eigentlich, weißt, und einfach gesund essen und nichts übertreiben. Also everything in moderation, including moderation.
Das ist mein Motto. Bis aufs Schlagzeugspielen halt. Okay, genau. Dann geht's eben doch so.
Bei mir klappt's. Nein, ich schaue schon, dass ich irgendwie fit bleibe, aber es ist mehr Eitelkeit als was
klar,
anderes.
Ja. Natürlich, bei mir auch, selbstverständlich. Würde ich klar. Aber jetzt haben wir einmal gerade ganz kurz über diese Produktion mit Chris Turner gesprochen. Vielleicht können wir es ganz kurz einmal durch doch nochmal drüber sprechen, denn wirklich Leute, also der Song heißt Triggered, den hat, wenn ich das richtig erinnere, Chris geschrieben und vielleicht kannst du, also das Video macht total Spaß, das ist super cool gedreht, die Storyline für alle, die es nicht gesehen haben, ist so ein bisschen, dass Chris quasi ein Videogame in dem Video zockt, genau. und er sucht sich so einen Second Player aus, da kann man in dem Videospiel verschiedene Player, auch wirklich Schlagzeuger aussuchen und seine Wahl fällt dann auf Thomas Lang und dann spielt ihr zusammen diesen Song.
Genau.
Aber bis es dahin kam, wie lief das?
Das haben wir während der Pandemie aufgenommen. Und zwar,
hat er dich gefragt, oder?
Ja, er hat mich gefragt. Ich kenne den Chris, seit er ein kleiner junger Spund ist. Der kam zu Clinics von mir in England vor vielen, vielen Jahren, als er 7 Jahre alt war. Da gibt's Fotos von mir und ihm, ach, krass, als er 7 war. Und er hat bei einer Klinik eine Snare gewonnen. Und da gibt's Fotos, wo ich ihm da die Snare überreiche und so weiter. Da ist er mit seinem Vater hin. Und dann ist er auch zu DW gewechselt irgendwann mal oder hat einen Deal gekriegt und dann haben wir uns über DW wieder connected. Die Jules Thomas von DW hat uns connected und hat mir erzählt, dass Chris halt immer noch so ein Fan von mir ist und sie hat gesagt, ja, ich stelle dich ihm Thomas vor und dann haben wir ge-emailt und er hat mich gleich gefragt, hey, hast Bock mit mir was zu machen? Und dann habe ich mal ein paar Videos von ihm angeschaut und so. Und dann hat er gesagt, na klar, das kann Spaß machen, machen wir was. Und dann hat er da diesen, da haben wir ja so fast ein Jahr lang herum gemailt. Und als ich ihm gesagt habe, klar, ich bin dabei, dann hat er erst angefangen, da was zu schreiben und so. Und es ist ein Jahr vergangen, bis wir es dann wirklich aufgenommen haben. Aber dann ging es sehr schnell.
Ist auch eine recht komplexe Nummer geworden.
Ja, da hat er lange produziert und vorproduziert. Und das ist auch ein komplizierter Song, das war ein ganz ein fettes Ding. Und dann hat er mir das Material geschickt, er hat seine Parts erst aufgenommen und dann hat er mir das geschickt und dann habe ich meine Parts aufgenommen in Los Angeles, also alles remote. Wir haben nur über FaceTime so ein bisschen koordiniert und diskutiert, wie das sein soll und ich habe ihm da so meine Demo-Varianten geschickt. Ich habe dann 2-3 Tage, glaube ich, vielleicht 3-4 Tage an dem Ding gearbeitet. Und habe ihm so am ersten Tag so mein Demo und dann hat gesagt, nee, spiel das anders und mach da hier die Chinas und das muss weg und spiel das so und da hast du einen Fehler gemacht und so weiter.
Chris ist ein totaler Pedant.
Ja, ja, also total. Und wir haben das, dann habe ich ihm so, glaube ich, ich habe sicher 2 Tage, glaube ich, wirklich trainiert das Ding. Und also mehr als normal mit irgendwelchen Songs, ist ja wirklich ein komplizierter Song. Die Drumparts sind ziemlich abgefahren.
Ja, und dann für 2 Schlagzeuger auch, ne?
Und also auch 2 Schlagzeuger,
genau. Es ist so, dass ihr jetzt nicht einfach nur banal nacheinander spielt, sondern die sind wirklich
und das ist komplett komponiert. Durchkomponiert. Also ja. Da ist nichts improvisiert in dem ganzen Song. Alles, jeder Schlag ist auskomponiert. Also das war auch natürlich dann mehr aufwendig zu lernen und zu lesen also und die ganzen Sachen rauszuschreiben und dann zu verbessern und zu tweaken und so. Aber es ist geil geworden, ja.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Leute, Triggered, Chris Turner, zusammen mit Thomas Lang, macht total Spaß. Guckt euch das Video an. Das ist Großes Ding. Aber wenn wir noch mal ein paar Jahre zurückspringen, dann haben wir ein bisschen übersprungen, dass du ja selber diverses Solomaterial draußen hast. Du hast 96 nämlich auch deine erste Soloplatte Mediator rausgebracht.
Ja, war das 96? Ja,
habe ich zumindest gelesen. Ja. Also ich meine, es war 96, also Mitte der 90er.
Ja.
Sagen wir mal ganz vage Mitte der 90er. Und ich finde, darüber wird nämlich viel zu wenig gesprochen. Wir müssten einmal ganz kurz auch darüber sprechen, dass du ja nicht nur Schlagzeug spielst, sondern auch komponierst, produzierst, selber auch andere Instrumente spielst, wie Keyboard, Bass und Gitarre, was zum Komponieren sicherlich ganz hilfreich ist. Und da habe ich mich zuallererst, wie fast immer bei solchen Sachen, gefragt, wie und wann zum Donner hast du denn auch noch Zeit, das zu lernen?
Wie gesagt, ich habe ja mit Blockflöte und Klavier gleichzeitig mit Schlagzeug angefangen. Also ich habe Klavier schon sehr früh gelernt und habe da auch jahrelang Unterricht gehabt.
Ach so, du hast jetzt nicht ein halbes Jahr und dann hast du es gelassen
mit Schlagzeug? Nee, ich habe da schon ein paar Jahre Unterricht gehabt.
Ah,
ja.
Okay.
Und habe da wirklich so Jenny Fingerübungen und Aaron Klavierschule und so weiter. Und habe dann aber aufgehört, und am Konservatorium natürlich braucht man ja auch Klavier, also das hat mich dann schon immer verfolgt, und ich habe dann irgendwie so als Teenager angefangen mit Bass. Ich habe auch kurz Trompete gespielt, auch Musikschule, aber nur kurz, nicht ungefähr ein Jahr oder so, nur weil es mich mal kurz interessiert hat, aber es war nichts für mich. Aber Bass hat mir dann Spaß gemacht, das habe ich dann gelernt, und Gitarre, das lernt man ja immer als Musiker sowieso nebenbei. Es kann ja jeder Gitarre spielen oder ein bisschen Klavier eigentlich. Und ja, und ich habe dann auch so ein bisschen Bass gespielt in Bands und so, und auch teilweise dann getourt so auf Bass und mit Jana ja auch Bass gespielt und so.
Ehrlich?
Ja.
Ach, das wusste ich nicht.
Ja, und ja, ich habe es einfach so nebenbei irgendwie gelernt. Und zwar, das ist einfach, Bass zu lernen oder Gitarre zu lernen. Also wenn man, das kannst du wirklich auf der Couch machen, vor dem Fernseher. Bei Schlagzeug ist es ja was ganz anderes, dann brauchst du ja wirklich deinen Raum und das muss schallgedämmt sein und was. Also ich hab mit Gitarre und Bass, das kannst du ja überall. Also ich habe dann angefangen, so Gitarren mitzunehmen auf Tour ein bisschen oder Bässe und Short-Scale-Bässe und so, und einfach in Hotelzimmern geübt und immer, wenn Zeit war, am Bus geübt oder so. Das war halt ein guter Zeitvertreib. Also ich habe das nie so mit demselben Fokus gemacht wie Schlagzeug.
Das habe ich mich gefragt, ob du da auch so ein Übeding hattest so für dich.
Aber nee, das überhaupt nicht. Ich habe das einfach nur so zum Spaß, weil ich hauptsächlich am Schreiben und Produzieren interessiert war. Und ich habe gedacht, okay, ich will nicht immer Bassisten anrufen, Bass hat mir auch einfach live Spaß gemacht, aber ich wollte nicht immer andere Musiker anrufen müssen, um irgendwelche Demos zu machen oder Songs zu schreiben, und habe das eigentlich aus dem Grund ein bisschen geübt einfach. Und ich übe auch jetzt seit Jahren nichts mehr. Ich spiele eigentlich immer nur andere Instrumente, wenn ich es zum Arbeiten brauche, also zum Schreiben, zum Komponieren und Produzieren. Ich sollte eh wieder üben, ich habe noch keine Zeit im Moment. Aber es wird mir total Spaß machen, ja.
Ja, wie deine Tätigkeit als Komponist, also was umfasst das? Also du hast deine Soloalben rausgebracht, klar, da hast du das meiste oder alles aller Wahrscheinlichkeit nach selber komponiert, und erstreckt sich diese Tätigkeit als Komponist auch auf die Arbeit mit anderen KünstlerInnen, oder?
Ja, hauptsächlich. Also ich habe angefangen zu schreiben immer mit anderen Leuten, also als Co-Writer, Co-Producer, auch schon als Teenager. Also in meinen ersten Bands habe ich schon irgendwie immer mit beigetragen zu den Songs, zu unseren originalen Songs. Und habe schon früh, ich habe so ein Mega ST oder so, der Computer, wie hieß der? Mega ST, glaube ich. Das war so ein Atari. Computer mit Notator gehabt.
Ja, schon gute alte Notator, ja.
Genau, als Teenager schon, also als die ersten rauskamen. Und da habe ich schon angefangen zu programmieren und ein bisschen, viel zu schreiben. Und dann habe ich eigentlich mit allen Künstlern oder mit den meisten Künstlern, mit denen ich lang gearbeitet habe, auch immer co-geschrieben und produziert, auch schon mit Etta Scolo damals, also einer der ersten, oder anderen, auch mit Hans, mit Falco natürlich und mit vielen anderen, schon geschrieben und produziert. Und dann natürlich auch mit anderen Künstlern. Also dann kamen auch schon Leute zu mir und sagen, hey, du hast ein Studio und du kannst schreiben und programmieren, kannst du mir helfen mit meinen Demos? Und dann kam eine Platte raus und das hat sich rumgesprochen und dann gab es vielleicht mal einen Hit hier und da oder einen guten Song, der dann gepitcht wurde. Und dann habe ich halt wirklich angefangen, viel mit Leuten zu schreiben und für Leute zu schreiben. Und über die Jahre ist das, habe ich viel gemacht, also mit verschiedensten Künstlern und auch für Fernsehen oder Werbung oder Videospiele und so weiter. Also das hat sich dann auch so irgendwie als Nebenkarriere entwickelt weiter über die Jahre.
Ja, das ist total interessant und ich finde es auch total wichtig, da mal drüber zu sprechen, weil man da selten, also man verbindet das mit dir so erstmal nicht. Man verbindet natürlich dein Schlagzeugspiel, überstrahlt da einfach viel, aber ich finde es insofern auch sehr interessant, weil es mal wieder zeigt, dass diese Idee des Berufsmusikers ja halt einfach nicht so funktioniert wie die des Mechatronikers. Also es gibt eben nicht, du bist jetzt nicht Schlagzeuger und das ist dein Job, sondern du bist Musiker und also ich finde es einfach interessant auch für die Hörenden, die sich überlegen, vielleicht irgendwo in der Richtung beruflich weiterzugehen, dass es eben dann nicht nur darum geht, sein Instrument gut zu beherrschen und das dann zu spielen, sondern eben auch die anderen Skills weiterzuentwickeln und in den Bereichen zu arbeiten und so. Und das man hört so selten davon, aber ich finde es extrem interessant und das gut mal auszusprechen.
Es geht, glaube ich, gar nicht ohne. Man muss vielgleisig fahren im Musik- und Entertainment-Business überhaupt. Und heutzutage muss man als Musiker unheimlich vielseitig sein. Und zwar nur spielen geht gar nicht mehr. Also das geht überhaupt nicht mehr, glaube ich. Und wenn man sich nur auf Spielen konzentriert, dann muss man wirklich der Beste, super top sein. Und selbst dann ist es notwendig. Wenn man echt am top of your game ist und du bist einer der besten weltweit, ist es nicht genug, nur Schlagzeug zu spielen oder nur Gitarre zu spielen heutzutage. Und ich habe immer mehr Geld mit Schreiben und Produzieren verdient als mit Schlagzeug spielen, auf jeden Fall. Also überhaupt kein Vergleich.
Ja, krass.
Und wie gesagt, man muss Schlagzeuger sein, man muss lesen können, man muss gut aufnehmen können, man muss engineeren können, man muss produzieren können, man muss schreiben können, man muss Marketing machen können, man muss Websites machen können, man muss Social Media Spezialist sein, man muss Produktionsmanager sein, man muss Tourmanager sein. Also man muss eigentlich alles machen in dem Business. Ja.
Ja, gut, das mal so klar ausgesprochen zu haben. Du bist ja noch ein zweites Mal umgezogen und diesmal tatsächlich ist es dann L.A. geworden. Ich meine, es war 2005.
2002.
2002 schon. Ja. Ah, das ist schon echt, meine Güte, schon über 20 Jahre. Du sagst selber von dir an anderer Stelle, dass es mittlerweile bei deiner Arbeit, also das war dann Anfang der 2000er wahrscheinlich schon so, weil in deiner London-Zeit war es ja nicht so, aber dass es dann zu der Zeit eigentlich egal war, wo du wohnst, weil du ohnehin international arbeitest. Und da habe ich mich gefragt, na, wenn es egal ist, wo du wohnst, dann für deinen Job, dann muss man ja auch nicht ins Musikmekka Los Angeles, dann kann man ja sonst wohin.
Ja.
Warum ist es dann doch L.A. geworden?
Das wegen meiner Ex-Frau damals. Also sie ist Amerikanerin und die hat mit mir gewohnt, erstmal in London und dann sind meine Kinder in London geboren und dann hat sie gemeint, das ist so nicht so die Stadt für die Kinder, die sie sich so vorgestellt hat und das ist ja doch schön in L.A. Und ich war ja auch viel in L.A. immer zum Arbeiten mit den englischen Bands. Also wir sind immer wieder nach L.A. geflogen, oft pro Jahr zigmal, um dort Late-Night-Shows zu spielen oder Konzerte und Gigs und so weiter. Und ich bin immer auf L.A. gestanden eigentlich, gerade wenn man in England wohnt und das Wetter ist kacke, dann steht man natürlich drauf, wenn man ab und zu nach L.A. abhauen kann, auch wenn es nur kurze Trips sind, aber das war immer geil. Und und dann hat sie gesagt, gehen wir doch zurück oder ziehen wir nach L.A. Und da ist es schön und dann hat mir der Greg Bissonette eine schöne Gegend empfohlen und eine kleine Karte auf eine Serviette gemalt und gesagt, schau dir die Gegend an, das wird dir gefallen. Und das habe ich gemacht und 2002, da haben wir geheiratet in 2002 und das haben wir angefangen hin und her zu koffern. Und die Kinder sind 2004 geboren, aber wir sind in diesen zwei Jahren schon immer wieder hin und her gekoffert zwischen L.A. und London. Ich habe dann 2004, nachdem die Kinder geboren sind, alles in London verkauft und dann sind wir effektiv permanent nach L.A. gegangen. Aber auch schon die Jahre vorher sind wir eben viel hin und her gekoffert. Aber das war eigentlich wegen meiner Ex-Frau damals und nicht unbedingt wegen der Arbeit. Also Wetter schön, das hat man natürlich
sehr schön warm gedacht,
ja, Zeit, super. Ja. Aber vor allem, weil sie damals zurück wollte und ja. Und
jetzt bist du da geblieben.
Jetzt bin ich da hängen geblieben, ja.
Ja, siehst du, jetzt bist du hier im Oktober in Deutschland oder in Europa auf Tour und was soll ich dir sagen? Ich glaube, das Wetter bei dir zu Hause ist gerade besser.
Ja, glaube ich auch, ja.
Es gibt ein letztes Thema, da kommen wir aber nicht dran vorbei, ja. Aber das müssen wir noch sprechen. Es gibt noch so einen medialen Meilenstein, der immer wieder in deinem Zusammenhang auftaucht und auch das passt eben zu einem ehemaligen Gast. Ich glaube, der ist für dich gar nicht so wichtig, aber in der öffentlichen Wahrnehmung eben doch. Ich habe ja eben oben schon gesagt, du hast noch was mit dem ehemaligen Drum-Talk gemeinsam. Du warst nämlich, genauso wie Marco Minnemann, einer der 7 Drummer, die bei Dream Theater auditiert haben, also sprich bei der immer wieder gerne zitierten Audition bei Dream Theater gespielt haben, die ja. Man auch in diesem Internet nach wie vor sehen kann. Auch deine Audition kann man da nach wie vor sehen. Liebe Leute, falls da draußen irgendjemand wirklich nicht weiß, worum es geht, Dream Theater ist eine sehr bekannte, wenn nicht die bekannteste Prog-Metal-Band aus New York. Und 2010 hat ihr damaliger Schlagzeuger, der auch recht bekannte Mike Portnoy, aus, ich würde sagen, hauptsächlich persönlichen Gründen, seinen Ausstieg verkündet. Daraufhin haben Dream Theater mehrere Schlagzeuger zum Vorspiel eingeladen. Das waren neben Thomas und Marco noch Derek Roddy, Virgil Donati, Achilles Priester und Peter Wildor, wenn ich das gerade richtig ausspreche. Ah, und Mike Mangini, der es dann am Ende geworden ist. Und das Ganze ist deshalb so bekannt geworden, weil Dream Theater da ziemlich ein Bohai drum gemacht haben, muss man sagen. Also es wurde alles dokumentiert, die haben eine Videodoku draus gemacht. Das war auch so richtig schön amerikanisch schmonzig aufbereitet am Ende. Und mich würde vor allen Dingen mal interessieren, also vielleicht mal eingangs, wie lief es bei dir? Die haben dich angerufen, haben gesagt, hast Bock? Und du hast gesagt, ja, ich probier's mal.
Ja, wie ist das genau passiert? Ja, die haben mir, glaube ich, ge-E-Mailt oder mich angerufen. Irgendwer hatte meine Nummer und ich war gerade auf Tour mit Paulina Rubio in Südamerika und dann haben sie gesagt, ja, kannst du da in 2 Wochen oder einer Woche oder so nach New York kommen, und ich war, wie gesagt, auf Tour und hatte da nicht Zeit, und dann direkt nach der Tour mit der Paulina Rubio musste ich nach Japan, das weiß ich noch, irgendwas in Japan machen, mit irgendwem spielen. Und ich hatte genau 2 Tage zwischen Bogota und Tokio. Und dann haben wir in einem dieser 2 Tage die Audition da organisiert in New York. Und also ich hatte da wenig Zeit, mich vorzubereiten und auch keine Möglichkeit, die Sachen zu spielen auf dem Set, weil ich gerade auf Tour war und da gab's nur, was du jetzt, beim Soundcheck kannst du nicht irgendwie Dream Theater Sachen üben. Das heißt, ich habe das alles so in Hotelzimmern auf Polstern geübt und so.
Ja gut, es ist jetzt auch nicht so kompliziert. Ja. Nee, es ist richtig scheiße schwerer Kram gewesen. Also du
ja, hast da, das war eine ziemlich, also gespielt, ich habe ja also immer wieder Auditions gemacht und viele über die Jahre, aber das war schon außergewöhnlich, weil das halt wirklich das Material erstens sehr kompliziert ist. Das war eine sehr lange Audition und sehr öffentliche Auditions, obwohl es ja ursprünglich war es ja alles private and confidential und so, aber dann wurde es natürlich gefilmt und auch öffentlich. Aber
auch noch so ein Thema.
Ja, genau. aber ja, es war sehr gründlich, die Auditions, und sehr intensiv. Aber für mich ist es super gelaufen. Ich habe das Zeug gelernt unterwegs und dann, bei der Audition selbst habe ich mich wohl gefühlt. Es war cool. Ich war vorbereitet und habe das auch meiner Meinung nach gut gemacht. Also ich habe mich immer wohl dabei gefühlt. War cool, aber, und ich wollte halt wissen, was der Deal ist, und deshalb, also du kannst ja nicht wissen oder erfahren, was der Deal ist, wenn du nicht die Audition machst. Also ich habe es aus dem Grund gemacht, und ich war nie so ein, weißt du, mega Dream Theater Fan, aber ich habe es geil gefunden und habe mir schon irgendwie vorstellen können, dass ich da irgendwie so ein musikalisches Zuhause finden könnte über die Jahre dann, vor allem wenn es dann neues Material gibt und neu produziert wird, also wenn ich mich da einbringen kann, das hätte mich interessiert. Und da wollte ich halt wissen, was der Deal ist, und bin dahin. Ja, und für mich ist super gelaufen, war eine positive Erfahrung und war eine coole Sache eigentlich. Ja. Und hat auch marketingmäßig viel gebracht, also hat mich auch ein ganz anderes Publikum dadurch kennengelernt.
Ja, stimmt, ja, so ja. Betrachtet. Weil ich kann mich erinnern, weil ich habe mit Marco darüber gesprochen, bei dem lief es ein bisschen anders, weil der ist einfach, du ja glaube ich auch, aber der ist einfach schon lange sehr dicke mit Jordan Rudess, mit dem Dream Theater Keyboarder. Mhm. Ich glaube, die wohnen auch nah beieinander und der hat ihn gefragt, so Mensch, Marco, das wäre total cool, auch wenn du, wenn du mal mit dabei bist. Und Marco kannte die gar nicht. Der wusste gar nicht, wer Dream Theater ist und hat gesagt, ja, okay, mach ich mal so. Und hat das dann gemacht und wusste auch gar nicht, dass die mitfilmen erstmal. Der hat dann immer mitgeschnitten, wieso filmt ihr das hier alles mit? Was wird das hier alles? Und also das war auch so ein bisschen, da hat er auch im Podcast, deswegen kann ich das so sagen, ganz offen drüber gesprochen. Es wurde auch dann einfach erstmal, bevor er gefragt wurde, veröffentlicht und dann wurde er gefragt, sag mal, ist okay, ne? Und er hat gesagt, nee, ist eigentlich gar nicht okay.
Ja.
So, aber das war bei dir alles cool. Das war bei dir
jetzt nicht so. Nee, es war genauso. Ich glaube, es wurde allen gesagt, dass es private und streng vertrauliche Audition ist. Und da gab es ein ziemliches Vorspiel. Also da gab es Fragebögen auszufüllen mit, also kein Spaß, jetzt 200 Fragen. Was? Also das war so ein richtiges Buch, alles ausfüllen und dann Videos machen vorher und ihnen schicken und Fragen beantworten, so questionnaire-mäßig, damit die einfach sehen, wie die Leute auf Kamera wirken und wie sie halt so persönlich rüberkommen und so weiter. Bevor es überhaupt zur Audition kam, war da schon ein ziemliches Hin und Her. Und dann gab es natürlich die Verträge, dass das also jetzt vertraulich ist. Und dann gab es aber eine Consent-Form zu unterschreiben, also eine Einwilligung, dass man das Filmen erlaubt. Also ich wusste vorher, dass es gefilmt wird. Und ich habe natürlich gefragt, warum filmen? Und er sagt, na, weil die Band sich die Auditions dann nochmal anschauen wollen und Double und Triple checken wollen, wer ihnen am besten gefällt. Das verstehe ich natürlich. Also die Consent-Form habe ich gerne unterschrieben und auch, dass es auf Multitrack aufgenommen wird, das Audio, und mit Multiple Cameras gefilmt wird, kein Problem. Aber die Release-Form, das ist eine andere Geschichte. Und ich bin dann nach New York gekoffert zur Audition und am Eingang zum Studio stand das Management mit der Consent-Form, also mit der Release-Form, nicht mit der Consent-Form.
Okay.
Und dann war ich schon in New York natürlich, weißt, also, und das war für alle so. Das war dann schon irgendwie, ich habe gedacht, das ist streng vertraulich und privat. Ja, aber nur für den Fall, dass wir das dann veröffentlichen wollen, brauchen wir da jetzt eine Release-Form von dir. Und ich habe ihnen gesagt, naja, dann unterschreibe ich das, wenn ich den Gig habe, nicht vorher. Also wenn ich die Audition hier kriege und den Gig kriege, dann unterschreibe ich gerne eine Release-Form. Und dann haben sie aber gemeint, na, aber du kannst nicht die Audition machen, wenn du nicht die Release-Form unterschreibst. Aber da sitzt schon in New York und dann denkst du natürlich, okay, scheiße, super.
Nett. Ja. Naja, man muss ja fairerweise immerhin sagen, dass ja keiner von euch, also du nicht und auch sonst keiner dieser Schlagzeuger dort, da jetzt irgendwie schlecht ausgesehen hat oder so, die haben das ja schon so, das hat für euch, glaube ich, alle ganz gut Werbung gemacht, so, die haben auch über euch alle gut geredet. Interessant fand ich allerdings schon, also ich weiß es eben so konkret dann eben nur von Marco und das, also man, ich weiß auch nicht, wie es bei den anderen ist, aber man hat, wenn man die Videos anschaut, bei allen Schlagzeugern das Gefühl, dass alle schon echt Bock haben, bei dieser Band zu spielen. Also es ist so geschnitten, das ist schon ganz schlau geschnitten, dass man bei allen den Eindruck hat, nee, die wollen schon auch wirklich alle bei Dream Theater spielen.
Ja.
Und ich weiß halt auch, dass es streckenweise nicht so war. Also das ist so, also, naja, gut. Aber
na, das haben die super gemacht.
Das haben die schlau gemacht,
auf jeden Fall. Eine super Marketingkampagne. Ich meine, man muss ja auch die Hintergrundstory sehen, die Tatsache, dass 50% des Dream Theater Publikums Drummer sind eigentlich. Und
auf jeden Fall. Und Portnoy-Fans.
Und Portnoy-Fans. Und wenn er weg ist aus der Band, dann sind potenziell 50% des Publikums auch weg. Und das haben die natürlich auch gecheckt. Und natürlich dann gesagt, okay, wir müssen unbedingt was machen, was die Drummer-Community fasziniert irgendwie. Und was gibt's Besseres, als Auditions zu machen
mit sieben
weltbesten,
genau, also
Prog-Typen, Drummern, und das zu filmen und zu promoten und so. Und natürlich ist es ja dann so gedreht, dass aus dieser Audition, das von sieben ganz fantastischen, die sind ja alle super Drummer, ich ja in super Gesellschaft, mit alle hätten den Gig super machen können. Aber dann wird natürlich der eine gewählt, der dann der Beste von den sieben ist, quasi, für die Band und so. Und das kann man natürlich super ausschlachten.
Ja, absolut. Das haben sie auch wirklich gut gemacht. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass, wenn man sich das Video auf YouTube anguckt, man sieht zufälligerweise die meisten so Hotelzimmeraufnahmen und so von Mike Mangini. Und zufälligerweise spricht er auch am meisten darüber, dass er unbedingt in diese Band will und wie wichtig ihm das ist und so.
Na, man sieht auch, dass es in einem anderen Studio aufgenommen worden ist, seine Audition, als die anderen.
Genau, es steht, also die ganzen Angles sind anders. Also es ist so, ich nehme ihm das auch ab. Ich glaube auch, dass Mike Mangino diesen Gig wirklich wollte auch völlig in Ordnung, dass er ihn hat.
Auf jeden
Fall. Aber dieses ganze Konstrukt, aber wie gesagt, am Ende geschadet hat sicherlich keinem von euch. Sagst du selber, dass es nochmal eine neue Schicht gemacht hat. Aber es ist einfach immer wieder eine interessante Story. Sorry, dass ich da noch darauf nochmal gekommen bin.
Ja, überhaupt kein Problem.
Lass uns mal auf ein noch ganz anderes wichtiges Thema kommen, die Zukunft. Ja. Du bist gerade eben, ich erwische dich hier auf Gott sei Dank auf Kliniktour durch Europa. Vielen Dank an Jan Hofmann, dass ich das erfahren durfte, beziehungsweise natürlich auch, du bist nächste Woche auch bei der GEWA. Dieser Podcast erscheint am 31. Oktober. Bist du dann noch unterwegs oder bist du da schon
da wieder? Da bin ich dann schon zu Hause.
Da bist du schon zu Hause. Studio, ja. Leute, sorry, ihr hört das jetzt und ihr könnt nicht mehr zur Klinik nachkommen. Es ist schon passiert. Ich hoffe, ihr wart da. Was haben die Leute denn bei den Kliniks verpasst? Worum geht's da gerade? Was machst du?
Du, ich spiele Songs von meinem letzten Release, Prog Pop. Das sind ja so, das ist ein Konzeptalbum. Und ich habe die große Schießbude mit den ganzen Spielsachen, mit den ganzen Fußtoys und Radatoms und so weiter. Und ich habe, glaube ich, die Songs noch nicht in Europa gespielt, so auf Kliniktour. Also ich spiele, wie gesagt, diese komplexen reverse-engineered programmed drum parts, die so 80er-mäßig sind. Spiel Solo natürlich und beantworte Fragen und zeig Übungen und versuch so interaktiv wie möglich zu sein und so viel wie möglich zu zeigen, einfach beides spielerisch und im Kontext mit Musik, aber auch dann bei Q&A wirklich Beispiele zu zeigen, Übungen zu zeigen, Tipps zu geben und es ist immer ein schöner Austausch mit den Leuten.
Was würdest du sagen, wie ist das bei so einem Klinikpublikum? Weswegen sind die vor allem da? Wollen die den wichtigen Tipp von Thomas Lang oder wollen die einfach mal in einem Raum mit Thomas Lang sitzen?
Ich glaube, die wollen irgendwie so ein bisschen von allem. Also die wollen ein bisschen Entertainment und Fireworks und spektakuläres Drumming, aber auch hoffentlich ein bisschen Education und Inspiration mitnehmen einfach. Also unterm Strich, glaube ich, geht es schon einfach um Inspiration hauptsächlich. Mhm. Und das ist auch für einzelne Leute vielleicht ein bisschen anders. Manche wollen mich vielleicht einfach nur persönlich mal kennenlernen oder mal einfach nur live sehen, weil sie mich nur auf YouTube oder Video sehen und mal live das erleben wollen. Andere wollen einfach mit anderen Drummern abhängen, ein Bier trinken und sich austauschen und einfach sozial sein mit Leuten, die irgendwie auf derselben Wellenlänge sind.
Ist ja auch ein Ding, klar, keine Frage.
Genau, einfach ein Fun Hang mit like-minded people, weißt du?
Ja, also es geht hier zum Beispiel ziemlich gut.
Genau.
Ich erinnere nochmal, liebe Leute, wir sitzen hier nämlich gerade, deswegen hört ihr auch immer wieder mal Geräusche, sorry for that, aber wir sind hier einfach auf einem Drama-Meeting und hier sind Leute. Wie sieht's denn mit deinen Plänen so für die nähere Zukunft aus? Gibt's nochmal irgendwie Solo-Release oder vielleicht möglicherweise findet ja auch Drumcamp statt?
Irgendwann. Ja, du, all die Dinge. Ja, ich schreibe immer viel und die letzte Platte, die ich gemacht habe, da waren 14 Songs drauf. Da habe ich über 80 Songs geschrieben und das waren einfach nur die ersten 14, weil ich konnte mich nicht entscheiden, welche Songs. Also ich habe einfach nur die ersten 14 ausproduziert. Also ich habe viele Songs, die ich schreiben und veröffentlichen will. Und ich plane immer wieder Camps und gerade jetzt nächstes Jahr, ich werde mehr Zeit in Europa verbringen mit Leuten, mit denen ich hier arbeite, auf Tour, auch mit Camps und so weiter. Also ich werde öfter in Europa sein nächstes Jahr, als ich normalerweise in Europa bin. Und Camps gibt's immer wieder. Ich plane jetzt hier speziell in Deutschland zum Beispiel mit dem Jan Hofmann auch von der Grooveschmiede wieder Camps in Bielefeld. Wir planen, jetzt machen wir auch ein Camp auf dieser Tour in München, ein Bootcamp 3 Tage. Bei
Martin Klee.
Bei Martin Klee, genau. Und ich habe ja jahrelang dieses große Camp in LA gemacht, The Big Drum Bonanza. Also ich plane wieder so ein großes Event, ein jährliches in Los Angeles. Ich mache immer noch meine Bootcamps weltweit und auch in meinem Studio in Los Angeles. Das promote ich nicht immer, aber ich habe monatliche Camps dort. Aber ich habe das schon meine eigenen Klienten und Leute, die da immer wieder zu Camps kommen. Das heißt, ich muss da nicht groß Werbung machen, das ist eigentlich immer ausverkauft. Ich mache jeden Monat mindestens ein Camp in meinem Studio in Los Angeles. Manchmal 2 sogar. Also ich habe jetzt im November 1 auch oft mit Gästen. Jetzt kommt wieder der Riccardo Merlini zum Camp und Ramon Montagnier war gerade da. Ich lade immer wieder meine Kollegen ein, Freunde wie den Virgil zu Camps oder Dave Weckl oder Gergo und viele, viele andere. Chris Coleman, Trevor Lawrence, gerade auch jetzt wieder im November macht Trevor mit mir ein Camp. Also Camps gibt's laufend und wenn es Camps sind, die nicht ohnehin schon ausverkauft sind von vornherein, dann werden die auf meiner Website promoted. Ich habe auch einen Drum Shop, der heißt Westlake Drum Center in Los Angeles, und über den Shop, über die Website von dem Shop kündige ich auch dann Camps an und Unterricht auch online und so weiter mache ich das. Das kann man auch alles dort finden. Und ich werde wieder mehr schreiben, auf jeden Fall jetzt auch nächstes Jahr. Habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Das war ziemlich stressig jetzt für mich die letzten Jahre, aber jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Ich baue wieder ein anderes Studio. Ich habe ja schon eins in LA, aber jetzt baue ich wieder ein anderes oder zweites zusätzlich dazu. Also das ist auch ein ziemlicher Zeitaufwand. Aber werde auf jeden Fall mehr schreiben und wieder mehr für Videospiele machen. Ich fange jetzt auch wieder viel an mit so Sessions für PlayStation und Sony überhaupt.
Ach krass, also auch da in der Hinsicht, also für mit Musikkompositionen für
genau für Spiele halt, Videospiele. Ach, cool. Und da mache ich immer wieder. Ich habe ja viel gemacht für Final Fantasy und so weiter, die ganzen Sachen und Call of Duty und Warfare und Vanguard und die ganzen Twisted Metal und so. Und da mache ich jetzt wieder mehr. Aber das ist ziemlich zeitaufwendig, also da muss man sich schon wirklich drauf konzentrieren und das geht nicht so zwischendurch. Aber da habe ich jetzt viel zu tun damit und überhaupt schreiben, auch Werbung wieder mehr und so, also Sachen, die mir erlauben, dann auch mehr zu Hause zu sein. Und aber ich werde dann auch nächstes Jahr wieder anfangen, mehr zu touren wahrscheinlich. Also ich habe ja oft nehme ich Touren nicht an, wenn ich gefragt werde, weil ich einfach, wie gesagt, viel zu Hause im Studio zu tun habe. Und dann auch nicht wieder 6 Monate auf Tour sein kann oder ein Jahr.
Also Tour als Sideman, also als Schlagzeuger.
Als Schlagzeuger einfach nur Touring, ja, genau. Ja. Das ist einfach sehr zeitraubend und ich habe das jetzt viele Jahre nicht gemacht oder nicht so intensiv wie vorher. Auch wegen Covid natürlich, aber dann auch nach Covid nicht mehr so viel wie davor. Aber das werde ich auch nächstes Jahr wieder ein bisschen anleiern, mehr live zu machen.
Krass. Ja. Wenn man von diesen Dingen erfahren will, den Bootcamps oder deinen Veröffentlichungen, was wäre die beste Quelle?
Am besten ist, mir auf Social Media folgen, weil da auf Instagram Thomas Lang Drum, auf Instagram oder das Official Thomas Lang on Facebook und so. Genau.
Ja, da perfekt. Kommt in die Shownotes, Leute, wenn ihr nicht eh schon folgt, was ich mir nicht vorstellen kann, dass ihr nicht eh schon folgt. Aber wenn ihr nicht eh schon folgt, dann folgt bitte. Achtung, jetzt Handy rausholen. Das geht auch während des Podcasts. Instagram öffnen, Thomas Lang eingeben, hast du gemacht, gut, und auf Folgen klicken. Dankeschön, perfekt. Thomas, es kommt mir vor wie 5 Minuten, aber wir sprechen schon etwas länger.
Wow,
ja. Ja, etwas länger, nicht viel, aber es sind etwa 8 Minuten. Und deswegen kommen wir leider schon langsam zum Ende dieses Podcasts, was ich total schade finde. Aber ich mache jetzt einen Fehler nicht. Ich sage jetzt nicht, vielleicht machen wir irgendwann einen zweiten Teil. Ich sag's aber nicht.
Hoffentlich.
Das habe ich bei Bertram Engel nämlich gesagt. Mit dem hatte ich auch so ein tolles, langes Gespräch und habe gesagt, ey Bertram, wir machen vielleicht irgendwann einen zweiten Teil. Und seitdem kriege ich ständig Kommentare auf Insta, wann kommt der zweite Teil von Bertram Engel. Okay. Leute, Bertram hat auch viel zu tun und mal gucken. Ich versuch's. Aber ich verspreche das bei Thomas nicht. Ich mache mein eigenes Gespräch mit ihm, Edge. Bevor dieser Podcast endet, gibt's aber die wichtige Tradition und die einzige Sparte in diesem Podcast, die immer vorkommt, und zwar das berühmt-berüchtigte Drum Talk Freundebuch. Das Freundebuch eines kleinen Kindes, übertragen in das Leben eines erwachsenen Drummers. Ganz einfache Fragen, mal gucken, ob es auch ganz einfache Antworten werden. Thomas, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann füllen wir jetzt aus das Drum Talk Freundebuch mit Thomas Lang. Mein Name:
Thomas Lang.
Mein Spitzname:
Tommy.
Naheliegend. Haarfarbe:
Braun, glaube ich, oder?
Ich muss mal indiskret fragen, ist das alles echt?
Also das ist alles Farbe? Echt, ja.
Ich bin ja schon grauer als du.
Ein bisschen grau habe ich hier,
glaube ich. Das sieht schick aus, aber das ist, also ich meine, ihr seht ihn gerade nicht vor.
Das ist nichts gefärbt, alles echt.
Volles braunes Haar. Nee, er tut nichts dafür, außer ein bisschen gesund leben. Das, Leute, das ist es wahrscheinlich.
Das ist mal
gesund leben, ja.
Genau.
Und viel Schlagzeugspiel natürlich.
Ja, genau.
Augenfarbe:
Braun.
Tatsächlich, ja.
Ja, glaube ich, oder?
Aha. Ja. Ja, tatsächlich. Hellbraun, ist selten, ne? Ist nicht so oft, oder? Braune Augen. Wie ist es? Ich verwechsel das immer.
In China nicht.
Nee. Leute, jetzt schreibt keine bösen Kommentare. Ich glaube, braun ist die Augenfarbe, die es nicht so oft gibt. Oder ist es die oft, die es... Nee, ich glaube...
Also Hazel. Auf Englisch ist meine Haut Hazel. Also ja, so eher so helles Braun irgendwie. Das braun-grün trifft. Vielleicht. Grün-braun.
Das war jetzt zum Aufwärmen. Jetzt kommt die erste, etwas schwierigere Frage. Okay. Meine Lieblingsstadt.
Meine Lieblingsstadt ist, muss ich sagen, Wien. Ja, schöne Stadt.
Ganz klar. Und tatsächlich, ich selber war zweimal bisher erst da, muss ich zugeben, aber beide Male begeistert. Also wird angenommen.
Ja, wir so eine Stadt.
Lieblingsfach in der Schule?
Physik.
Nein.
Ja.
Oh, hatte ich noch nie die Antwort.
Echt?
Nee, tatsächlich. Also ich hatte auch nicht nur Musik jetzt, also Seminar, ja. Aber nein, ich hatte schon viele, aber Physik hatte ich noch nie. Hattest du einen Lieblingslehrer oder eine Lieblingslehrerin?
Ja, Lieblingslehrer, ich hatte immer verschiedene Lehrer und Professoren. So im Gymnasium, mein Lieblingslehrer war wahrscheinlich, Heugel hieß der, mein Physikprofessor.
Heugel.
Ja. Heugel.
Heugel, ich dachte gerade der Vorname Holger. Heugel. Grüße gehen raus. Lieblingsfarbe?
Schwarz.
Lieblingstier?
Hund.
Ist das so? Bist du nicht so Team Katze oder auch?
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt
Katzen?
Nicht?
Nee. Bin allergisch auf Katzen. Okay. Das sind widerliche Dinge. Ja. Katze kann ich gar nicht.
Nee. Und hast du einen Hund?
Ja, zwei.
Ach was?
Französische Bulldogge und Mini-Pinscher.
Oh Gott, ich stelle mir das gerade so romantisch vor, im tollen Wetter in Kalifornien, ja. Wo man dann draußen mit den Hunden...
Oh. Superschön, am Strand vor allem, geil, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Wo sind die gerade?
Die sind gerade zu Hause bei mir, ja.
Werden hoffentlich gut
gefühlt. Die sind, die Kinder kümmern sich um die, ja.
Sehr gut. Eine Frage, die in deiner Branche häufig nicht so einfach zu beantworten ist, meine Hobbys.
Gute Frage. Ich lese gern, ich schaue gern Filme, Fernsehen, ich bin gern sportlich, ich bin gern draußen, gern wandern und mich draußen bewegen, Fahrrad fahren, mit den Hunden unterwegs sein. Ich koche gern.
Kochst du gut? Kochst du gut?
Ich koche viel. Also ich bin in der Übung. Ich koche schon, ja, also manche Leute sagen, es ist gut. Mir schmeckt's. Also ich koche so, dass es mir schmeckt hauptsächlich und den Kindern hauptsächlich. Also ich koche gern Kunst interessiert mich sehr und Physik interessiert mich sehr, immer noch. Also ich stehe total, ich lese viel, Physik, Wissenschaft generell. Und schaue gern historische Dokumentarfilme und wissenschaftliche Dokumentarfilme und Science Programs. Also das interessiert mich. Das sind so meine Hobbys. Und
wieder frage ich mich, wann du das alles machst. Vielleicht man sollte diesen Fragenkatalog um die Frage, schläfst du gerne, erweitern. Aber das ist, was ich jetzt
mache. Und wie? Aber wirklich?
Ja, auch noch. Total.
Ich schlafe nicht viel, aber ich schlafe total gern.
Oh, okay, ja. Das ist aber eine gute Kombi eigentlich. Ich esse am liebsten.
Ich esse am liebsten, das ist schwierig, boah. Ich esse am liebsten eine gesunde Kombination aus Eiweißen und Kohlenhydraten, gesunden Kohlenhydraten. Also es kann verschiedenes sein. Also.
Mir würde gerade einiges aus der italienischen oder aus der asiatischen Küche
einfallen. Ja, asiatisch auf jeden Fall. Also wenn es jetzt um eine bestimmte Küche geht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, japanisch. Asiatisch, Thai zum Beispiel, Indisch, Chinesisch auch, Vietnamesisch, also generell asiatische Küche, ja, auf jeden Fall. Mehr als europäische oder italienische oder irgendwas anderes, auf jeden Fall.
Und die kochst du auch selber?
Ja.
Hast du einen Wok?
Habe ich was?
Hast du einen Wok?
Ich habe einen Wok, ja.
Klar. Sehr gut. ich trinke am liebsten?
Ich trinke am liebsten... Wasser, und zwar Mineralwasser.
Das mit Kohlen, also
ja,
mit perlend sozusagen.
Genau.
Das ist interessant, weil tatsächlich ist das auch die meistgegebene Antwort auf diese Frage, also
ja.
Wasser, wobei die meisten dann sagen, aber auf jeden Fall still. Echt? Ich persönlich bin auch überhaupt nicht, ich bin totaler Sprudeltrinker.
Nee, ich trinke auch gerne Bier zum Beispiel, aber da muss man natürlich aufpassen, nicht zu viel Bier zu trinken, weil es geht ja irgendwie auf die Linie. Aber Mineralwasser erinnert mich an Bier, es hat nämlich den Sprudel drin, deshalb.
Vielleicht ist es das. Ich trinke nämlich auch wirklich am liebsten sprudelndes Mineralwasser.
Genau.
Und vielleicht ist es, vielleicht
das kann ich glaube, das ist es, weil das ist irgendwie wie Soda oder wie Cola oder Bier, halt irgendwie mit Kohlensäure und hat irgendwie ist ähnlich befriedigend, aber halt nicht so fett und nicht so viele Kohlenhydrate. Stimmt.
Ich befürchte, wir kommen jetzt zur schlimmsten Sparte in dieser Sparte. Naja, es steht halt drin, was soll ich sagen? Lieblingsmusiker, Musikerin oder Band?
Wow, The Police.
Bam. So, und das kann man alles, Band, Musiker. Ich gehe davon aus, dass du Stuart Copeland einfach auch nicht ganz abgeneigt bist.
Ne, Mega-Fan und The Police, das war so meine Teenage-Idols waren The Police und alles, was die gemacht haben, die Songs, der ganze Vibe der Band, Stuart natürlich. Ja, ich war Mega-Police-Fan, bin sie immer noch.
Ja. Bist du den einzelnen Mitgliedern später auch noch so weitergefolgt? Also kannst du was mit Sting anfangen?
Natürlich, ja, und so? Klar. Und ich kenne ja auch, habe alle kennengelernt, auch so über die Jahre und so und bin auch immer mega Fan. Und Rock Stewart hat mich total inspiriert. Als Teenager war ich ein mega Fan und finde ihn immer noch super geil. Ja. Also ich habe auch dann alle Solo-Karrieren verfolgt und so, ja, auf jeden Fall.
Lohnt sich auch tatsächlich nach wie vor, muss man sagen. Und lohnt sich auch nach wie vor, die alle sich anzuschauen. Zusammen wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben, obwohl es das
ja genau.
gab. Aber auch einzeln, absolut lohnenswert. Du hast selber gesagt, du liest gerne. Hast du ein Lieblingsbuch?
Nee. Fällt mir jetzt kein sein. Also
wir tragen einfach deinen Tipp von vorhin da ein. Das,
Talent is overrated.
Talent is overrated. Okay, das tragen wir da einfach.
Genau.
Ein. So. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Hast du einen Lieblingssportler oder Sportlerin?
Kobe. Kobe Bryant.
Basketballer, ne?
Ja, Lakers, ja. Genau.
Ja. Alright, ist eingetragen. Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
Wow. Das ist auch eine schwierige Frage. So viel, das ist so viel geiles Zeug jetzt gerade auf Streaming-Services, so viele gute Shows.
Das ist, stimmt tatsächlich.
Das ist Wahnsinn. Da gibt's, ist wirklich schwer zu entscheiden. Lieblingsfilm. Ich stehe auf Blade Runner. Oder Interstellar. Oder The Martian. Ich mag so Science-Fiction-Filme, die viel korrekte Information beinhalten. Mhm. Vor allem was Wissenschaft betrifft. So wie The Martian zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt.
Der Marsianer.
Okay, der Marsianer.
Das
oder
ist,
Interstellar.
Da, wo er dann auch anbaut und so. Und
genau,
das
genau.
Sogar auch hinterfragt wurde, ob das denn funktionieren kann. Ja. Das kann funktionieren tatsächlich. Ja. Er hätte so Kartoffeln anbauen
oder,
können.
Oder Interstellar, kennst du den?
Den kenne ich. Das ist dieses mehr oder weniger Kammerspiel, ne? Also mit den zwei Leuten. Oder verwechsel ich ihn gerade?
Nee,
also,
verwechselst du. Das ist, da geht es um... Es ist eine Liebesgeschichte, glaube ich, oder Vater-Tochter-Beziehung, aber es ist unheimlich geil verpackt in echt tolle Wissenschaft, vor allem Physik,
ja.
Quantenphysik und Zeitdilatation, Massendefekt und so weiter, also schwarze Löcher, Zeitreisen quasi und so weiter, also super, geiler Film. Interstellar heißt er.
Okay, ist eingetragen. Hast du den aktuellen Dingens hier, wie heißt er denn? Jetzt fällt es mir nicht ein. Oppenheimer? Hast du den gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen.
Hast du noch nicht gesehen?
Ich habe mal stattdessen Barbie angeschaut.
Ich habe beide gesehen tatsächlich. Ich habe komplett Barbenheimer mitgemacht. Oppenheimer, aber gerade wenn ich so, also ich meine, es geht um die größten Physiker der damaligen Zeit.
Genau.
Ich finde ihn toll gedreht. Ich mag den Regisseur auch sehr, also sehr zu empfehlen. Also
ja, muss ich ihn mal anschauen.
Guck ihn dir mal an. Eine Frage, die man in jedem Kinderfreundebuch findet, aber ich finde es herrlich, sie Erwachsenen zu stellen. Das möchte ich mal werden.
Alt.
Ding. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Gute Frage. Meine Kinder.
Das mag ich überhaupt nicht.
Drama.
Alright. Wir sind schon bei der letzten Frage. Und das heißt, wir sind am Ende des Podcasts.
Okay.
Und die Antwort auf diese Frage, die geht an die Hörerschaft, an die diesen Podcast hören. Und sie lautet, ist keine Frage, sondern das wünsche ich euch.
Ich wünsche euch allen einfach viel Spaß. Viel Spaß und viel Gesundheit, viel Spaß, viele gute Freunde, gute Zeiten mit Menschen und vor allem wünsche ich euch allen viel Zeit, um die Dinge machen zu können, die euch am meisten Spaß machen und für die ihr leidenschaftlich empfindet und das Leben genießen könnt. Das wünsche ich ja allen. Mir auch.
Unbedingt, auf jeden Fall. Thomas Lang, es war mir eine Freude und Ehre, dass du diesen Podcast besucht hast. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Ben. Vielen Dank. Ciao.
Und das war die November-Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen einen geruhsamen Einstieg in die Winterzeit. Wir hören uns bald zwischen den Jahren wieder. Bis dahin, alles Gute. Euer Ben.